Willkommen zur Power Hour,
dem Podcast von und mit
Johannes Lukas
und Tim Gleisner.
Wir haben hier den Julian und bevor wir so richtig loslegen, Julian, möchte ich einmal kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns im Gym getroffen mehrfach und was sehr interessant ist, das habe ich alles erst im Laufe der Zeit so mitbekommen und rekonstruiert. Ich habe damals bei Facebook noch, ja, kennst du das noch, das ist schon ein bisschen älter, bei Facebook, das I Love Personal Training, eine Seite, die mir angezeigt wurde. Und da habe ich gedacht, boah, das ist ja geil, I Love Personal Training. Ich finde Personal Training auch voll cool. Und habe die geliked, hatte aber überhaupt keinen Kontext, wusste nicht, worum es geht. Und dann habe ich dich ab und zu mal gesehen, bis mir irgendwann aufgefallen ist, dass du ja quasi der Initiator der ganzen Geschichte bist. Und du hast damals Flair trainiert. Also ich kannte Flair nicht, aber ich habe es im Nachhinein mitbekommen. Und du hast damals mit ihm Kreuzchen gemacht und ich dachte mir, und er hat eine Wiederholung gemacht, irgendwie von 3 oder 6 und der Rücken wurde immer krummer und ich dachte mir so, oh Gott, stopp ihn, er soll aufhören. Und Julian, Motivator wie er ist, so, los, 8-2 und ich dachte mir so, fuck, was macht er mit ihm, das ist Körperverletzung. So, und ich habe nebenbei parallel in der Backfabrik in Berlin habe ich Kniebeuge gemacht und ich bin richtig aggressiv geworden, als ich das gesehen hatte. War selber schon als Personal Trainer aktiv und habe gedacht, boah, das gibt's doch gar nicht. So, dann sind wir uns aber irgendwie mehrfach begegnet. Du hast einen Athleten von mir gelobt und sind so in Kontakt gekommen. Und da hast du irgendwann dein Programm, so ein Trainingsprogramm rausgebracht und das ging durch die Decke. Und es gab einen Artikel, das war voll witzig, in der Lux damals. Und da wurdest du bezeichnet, und das hat mich hart getriggert, als der Deutschlands erfolgreichster Transformationsstory-Typ.
Und da,
Der Transformator. Bin ich dafür. Ja, Mann. Und ich dachte mir so, ey, das gibt's doch nicht, Mann. Er ist es. Ich bin das doch. Ich mache das doch schon 10, 15 Jahre. Und ich mache es viel krasser als er. Und ich habe richtige Athleten vorbereitet. Nicht nur irgendwelche Leute für den Strand. Ja. Und hab mir dann mich da irgendwie aufgeregt und war tatsächlich neidisch. Ja. Und man würde sagen, ich habe dich dann gehatet. Aber das war halt wirklich nur Neid, weil ich einfach noch nicht die Größe hatte und selber nicht erfolgreich war und mich eigentlich über mich selbst geärgert habe, dass ich das nicht so nach außen dargestellt habe. Ne? Weil mein Papa hat mir immer verboten quasi, hat mir abgewöhnt, mich selbst darzustellen und auf die Kacke zu hauen. Und deswegen habe ich das nicht so gemacht. Und es wussten halt nur die Leute innerhalb dieser Szene, der Bodybuilder-Szene. Aber ich selbst habe das nie in die Öffentlichkeit getragen so und da war ich neidisch. Und irgendwann, als ich etwas mehr zu mir selbst gefunden habe und wir mehr Kontakt hatten, habe ich mir eingestanden, nee, das ist gar nicht so schlecht. Der ist ein cooler Typ und er macht das gut und irgendwann habe ich ja sogar mein eigenes Programm dann noch rausgebracht. Und ich habe die Perspektiven gewechselt und war dadurch in der Lage, auch mich selbst zu reflektieren und zu schauen, okay, ja, ist ein cooler Typ, der macht das richtig, Ehre wem Ehre gebührt und ich hätte es genauso gemacht. Und am Ende muss man sich ja auch verkaufen, wenn die Leute auf einen aufmerksam sein wollen sollen. Und habe ich schon gesagt, das Thema der heutigen Folge ist Neid. Und deswegen diese kleine Anekdote zu unserem Kennenlernen.
Mensch, habe ich da genau der richtige Gast hier.
Theoretisch hätten wir auch Flair einladen können, weil war nicht vor 2 Wochen dieses Ding
mit der Polizei. Flair und der
Polizei. Das war doch auch gut. Das war doch auch Thema Neid so ein bisschen, ne? Bei dem U-Turn. Kannst du dich noch daran erinnern? Haben wir doch, glaube ich, auch letzte oder vorletzte Folge drüber geredet.
Wer war jetzt auf wen neidisch?
Die Polizei auf Flair.
Ah, okay, das mag sein, aber wir stecken nicht drin, das können wir jetzt nicht rekonstruieren. Weiß ich auch nicht genau gerade. Vielleicht war es auch einfach nur ein Move, um das neue Album zu
durchaus
ja, promoten. Man weiß es nicht.
Julian, für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen in diesem Podcast.
Gibt es da jemanden?
Wäre es eigentlich trotzdem nochmal gut, finde ich, ein bisschen Kontext zu schaffen. Stell dich doch mal vor, so ganz kurz, so ein paar Sätzen so. Easy. Wer bist du? Man kann sich das ja auch alles bei deinem Kanal anschauen so. Aber es gibt ja dann doch irgendwie den einen oder anderen
auf der Welt. Wer guckt denn YouTube-Videos von 2013? Also mein Name ist Julian Zietlow, ich bin jetzt gerade frisch 35 geworden. Ich war damals ganz normal Personal Trainer im Dualstudium bei Homesplace damals und bin dort rausgegangen, also eine Ausbildung mit Studium mit 3000 Personal Training Stunden.
Und ey, ich muss kurz zwischenfragen, ja. Das hat mich auch immer hart getriggert. Julia, ohne Scheiß, du hast jetzt 3000 gesagt. Du hast ab und zu mal in den Videos hast gesagt 2863, dachte mir, What the fuck, hat er seine Stunden gezählt? Hast du die wirklich gezählt?
Damals hat man nur Geld für Stunden bekommen und Stimmt, also bekommt man das auch jetzt.
Ja, ja.
Nee, bei Homes Place. Und ich wusste genau meinen Wochenschnitt, meinen Monatsschnitt, weil das halt auch sehr auf Verkauf geschult wurde. Das heißt also, dort habe ich auch gelernt, Personal Training im Endeffekt zu verkaufen.
Ja.
Darum wusste ich, mit wie vielen Stunden ich rausgegangen bin. Und es waren 2.900 oder es waren 3.011. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall war es eine ungefähre Range, die ich damals noch wusste. Darum wahrscheinlich auch genau die Zahl. Und dann ist es immer verschwommener geworden und irgendwann war es roundabout 3000. Damit will ich einfach nur sagen, ich bin mit 24 aus der Ausbildung raus, habe mir den Arsch abgeschuftet und stand mit was da. Damit ist es jetzt nicht zum Angeben, sondern zu mir kommen oft Leute, hey, ich würde auch gern starten, hey, ich will jetzt auch gern das machen. Dann sage ich mal, hey, ich hatte 3 Jahre Verkaufs- und Trainingspraxis. Ja, mal davon abgesehen, dass die ein oder andere Übung wahrscheinlich ein bisschen unsauberer war und ich damals dann noch mit der Zeit eine bessere Trainingstechnik gelernt habe.
Hast du definitiv.
Davon mal abgesehen, ist es einfach nur da, ich bin raus, ich hatte eine Ausbildung, ich hatte ein Studium, ja, bin dann nochmal wieder auf den Boden gekracht, weil als ich raus bin aus dem Studio, kam so gut wie niemand mit, ja, von den Leuten, die gesagt haben, ich komme mit raus.
Ah, okay,
die waren krass. Dann doch zu bequem, was aber vollkommen in Ordnung ist und plötzlich war ich wieder von einer sehr guten Arbeitshonorar, ja, Ausbildungshonorar bei 400 Euro. Das heißt also, ich muss wieder komplett von vorne mit 24 anfangen, obwohl ich doch so ein toller Personal Trainer war. Und dann habe ich angefangen zu lesen, Persönlichkeitsentwicklungsbücher und so weiter und habe einfach Vollgas gegeben, jetzt mal einfach von 0 auf 100 und gesagt, mich kann nichts stoppen. Ich habe mir dieses positive Mindset, was ich nicht mitbekommen habe von der Kinderstube, einfach brutal antrainiert und brutal angelesen. Habe ich einfach Gas gegeben, Kunde, immer mehr. Ja, am Anfang noch zum Teil auch gebartert, also gedealt, dass ich gesagt habe, ey, mach bitte meine Steuern, dafür gebe ich dir Personal Training.
Ja, klar. Ja.
Dann hatte ich aber dort wiederum Ergebnisse, die ich wiederum im Internet zeigen konnte. Also das war gar nicht alles so unklug. Es war aber keine Planung dahinter. Es war nicht, irgendwann werde ich das und das. Ich habe nur als Ziel gehabt, ich will der erfolgreichste Personal Trainer Deutschlands sein. Dann kam es so, dass ich jemanden fürs Dschungelcamp damals trainiert habe. Ja, von dem wiederum seinen Manager habe ich trainiert, dann von dem der beste Freund. Das waren alles dann irgendwann elitärere Kreise, die sich auch gerne mal für eine Stunde dann um 100 Euro ausgegeben haben. Das heißt also, über die habe ich ein Netzwerk aufgebaut. Also ich habe so in 3-4 Richtungen Netzwerke aufgebaut. Auch über Bestandskunden, die ich dann, zum Beispiel habe ich im Hilton Personal Training gegeben, habe dort Bestandskunden gehabt, die kannten wiederum den und irgendwann habe ich die gesamte Elite Berlins trainiert. Also vom Waldorf Astoria Manager über Rapper diverse und dann auch Sido, Zilla, ich habe Joko Winterscheid trainiert und so weiter und so weiter. Also immer mehr Leute. Eine Eni, ich weiß nicht, ob die kennst, Eni von der Mike Clock ist damals in der Bar.
Aber warum hast du keinen Johannes Lukas trainiert, ist die Frage, ne?
Ich bin nie nach Marzahn gekommen. Und,
Marzahn, der war immer Lichtenberg. Das war Lichtenberg.
Das östlichste war die Prenzlauer Allee damals bei McFit, wo wir uns ja auch gesehen haben.
Ja, stimmt, genau.
Normal, ne? Das war, da hatte ich auch so eine Base, ich hatte überall so meine Bases. Und so hat sich das alles einfach gesteigert.
Waren damals Konkurrenten im Prinzip. Also du warst Personal Trainer, ich war Personal Trainer.
Ich habe das... Ungelogen, ich habe es nie so gesehen, jetzt gar nicht mal auf dich bezogen, sondern wenn ich einen anderen PT gesehen habe. Ich meine, ich komme aus dem Umfeld bei Homes Place über 3 Jahre, wo 40
da
Personal Trainer wie die Irren um jeden Kunden beißen. Aber selbst da habe ich es schon locker genommen und gesagt, ich bin der Beste. Aber gar nicht so auf einer, eher ein Selbstmantra als herabwürdigend zu anderen. Ein Selbstmantra, um auch nicht zu denken, oh Kacke, wie soll ich überleben, sondern ganz im Gegenteil. Ich
habe gesagt, das richtige Mindset zu haben.
Schaffen. Mindset habe ich mir da antrainiert in der Zeit. Und deshalb habe ich gar nicht gesehen, ich hätte gern seinen Kunden, gar nicht. Sondern da war ich so in dieser Phase, wenn ich Positivität nach außen strahle, dann kommt der, und es hat wirklich geklappt. Also irgendwann war ich so überfüllt mit Kunden quasi, dass ich Online-Personal Training in sämtliche Städte und Länder angeboten habe. Die kamen für eine Stunde hierhin aus Schweden, haben für 10 Wochen so und so viel bezahlt, sind dann wieder gefahren. Ich habe die über WhatsApp trainiert. Und dann wurde es immer mehr durch Facebook. Ich bin natürlich sofort auf Facebook, hab jetzt nicht die glorreiche Zukunft von Facebook gesehen, sondern ich habe gedacht, Mann, ich bin ein Typ, ich erzähle gerne, ich bin Angeber, ich brauche unbedingt Bedeutsamkeit.
Hast du das immer schon, dieses Angeber-Dasein, hast du das in dir gehabt?
So brutal. Also ich bin
aber
wirklich,
es wurde nicht versucht, die abzuerziehen.
Also meine Familie, ich würde sagen, mein Vater und meine Schwester und ich, wir sind einfach die größten Angeber. Einer schlimmer als der andere. Wir können nicht hinterm Berg halten, was wir gemacht haben, was für tolle Sachen. Wir können kaum zuhören. Mittlerweile, also ich meine, ich bin besser geworden. Ja, auch wenn ich jetzt schon wieder am Labern bin die ganze Zeit. Das soll mich ja vorstellen.
Ja, klar. Let's go.
Wir schweifen noch so ein bisschen ab.
Jedenfalls wir abschweifen super hier. Abschweifen super.
Und dadurch ist ja dann letztendlich auch das mit dem Programm entstanden.
Genau, weil es waren einfach zu viele Kunden irgendwann, sodass ich ablehnen musste. Ja. Und mir hat es dann irgendwann leid getan, 200 Euro oder sowas von den Kunden für eine Einzelstunde.
Ja, ja, das
so
war gesagt, brutal. Ey, ja, ja.
Und das waren wirklich dann Jungs so, die haben mit dem ganzen Batzen so an von 10 Wochen. Ich dachte mir, ey, das war. Ich weiß, ich bin ein guter Trainer und ich kann dich motivieren. Ja,
das ist deine Stärke, das muss man übrigens den Zuhörern mal sagen. Also du bist definitiv derjenige, der einfach eine gewisse Energie hat und die motivationale Komponente war die, die dich ausgemacht hat.
Du, das war in der Ausbildung schon so. Die konnten, ich würde sagen, von den 40 konnten 38 bessere Trainings- und Ernährungslehre. Mhm. Aber als ich bei dieser, wir hatten eine Ausbildung, als ich bei der Ausbildung in der allerersten Stunde, da haben wir uns untereinander dann so eine Trainingssession gegeben und der Ausbilder ist rumgegangen und hat geguckt. Mhm. Zu allen hat er gesagt, hör zu, da hier und da müssen wir noch arbeiten. Ich sag euch, wer ein Personal Trainer ist, der Typ, und zeigt auf mich. Mhm. Weil ich bin hingegangen, komm noch rein, let's go und bla und konnte die so motivieren. Mhm. Und da habe ich erst so Gänsehaut bekommen und gecheckt, oh fuck, ich bin Personal Trainer, ich kann es wirklich werden. Ja.
Das ist interessant, weil ich glaube, man merkt es selber gar nicht. Ich glaube, wir haben das eh nicht beide.
Obwohl, wenn wir zusammen trainieren, dann bin ich immer schwächer eigentlich mit dir.
Wahrscheinlich, wenn du die Übung dann mal richtig ausführst, er noch mehr auf die Technik achtet. Ja, und deshalb vielleicht.
Du musst dich einfach noch häufiger ZNS aktivieren. Und
vielleicht.
Bist du dann,
ja, das kann
dann
durchaus sein.
Ja. Was wollte ich sagen? Achso, ich habe das erst im Laufe der Zeit mitgekriegt, dass ich da diese motivationale Komponente habe, weil ich immer mich gefragt, also ich war dann irgendwann nicht mehr im Gym, ich hatte auch ein eigenes Gym und dann ich habe im Gym quasi die Mitglieder selektiert, allein durch meine Existenz. Ja, weil es kam nicht jeder mit mir klar, ich war sehr straight. Und dadurch sind bestimmte Leute haben gesagt, so nee, da gehe ich nicht hin, da ist der Verrückte und der schreit dann laut rum, wenn irgendjemand was falsch macht und so, weißt du. Also Kommunikation lag mir damals nicht so gut. Ne, da muss ich auch erst ein bisschen lesen und Erfahrung sammeln. Ich habe grundsätzlich immer länger für alles gebraucht. Und ich bin mal gespannt, wie es in den nächsten 10 Jahren noch läuft. Aber irgendwann haben mir dann Leute geschrieben, sie haben jetzt meine Videos gesehen oder sehen die Videos bei McFit laufen und sie fühlen sich automatisch motivierter. Also sie gucken, sie haben das Gefühl, da guckt einer von außen drauf und die strengen sich dann mehr an.
Ja.
Und das habe ich einfach nie selber wahrgenommen. Aber das ist dann so wie bei dir, dieses Feedback einfach zu merken, okay.
Und da, also zu dem Zeitpunkt war auch so, okay, ich werde Trainer. Ich wusste immer noch nicht, dass ich motivieren kann. Das war das Allerschärfste.
Ja, meine ich doch. Das ist intrinsisch.
Ein paar Jahre später erst,
das ist intrinsisch.
Sagt mir dann eine Person bei einer ganz anderen Sache, als es um Leben ging generell. Da habe ich so gesagt, ey, warum machst du denn nicht das und das? Warum hier so? Nein, weißt du, was du wirklich gut kannst? Da hat es erstmal ausgesprochen, motivieren. Mhm. Nicht so, ey, du hast recht. Weil mich haben davor schon Trainer gefragt, sag mal, ich will jetzt nicht dich herab, aber eigentlich kann ich das besser. Warum haben denn meine Kunden weniger Erfolg? Und dann habe ich gesagt, du weißt ihn nicht. Also wie schaffst du es denn, dass sie das immer durchhalten?
Ja.
Ja, da waren wirklich so eine, also wir hatten da von 40 Trainern waren da 30 Bomben. Also wirklich im Vergleich, also Minimum, im Vergleich zu jetzigen, was ich so sehe, ich will nicht immer sagen, früher war alles besser, aber Alter, da hast du wirklich gelernt von denen, ja. Mhm. Auch zu verkaufen, entweder zu werden, die verkaufsstark, da gab es die ruhigen, da gab es die aggressiven, da gab es die, du konntest so sehen, Alter, was hier eigentlich für ein Niveau ist. Mhm. Brutal.
Mhm. Ist, glaube ich, auch so ein generelles Phänomen, dass. Es gibt Künstler, die sehr, sehr talentiert sind, sehr, sehr gut in ihrem Bereich sind, die sind dann aber vielleicht kommunikativ oder zwischenmenschlich einfach nicht so stark und werden deswegen auch nicht so erfolgreich, weil es auch zum Teil dazugehört, dass man auch da Stärken hat. Das ist irgendwie dieses Gesamtpaket zählt auch im gewissen Maße.
Das ist doch immer so, ob es beim Fußball ist oder sonst wo. Du kannst nicht einfach nur sagen, ich habe Talent, sondern es gehört dann halt noch mehr dazu. Du kannst der beste Personal Trainer sein. Sprech mal mit der Elite aus Berlin. Die sprechen mit dir ja mehr als mit ihrem Partner. Das heißt, ich wusste alles, wie so ein guter Friseur. Ja, ich wusste quasi, die haben mich nach Lebensweisheit, die haben mich nach dem richtigen Weg gefragt. Yes. Mitte 20-jährigen Typ fragt ein 50-Jähriger, der weiß nicht, hat nach dem richtigen Weg im Leben. Und da musst du einfach irgendwas auf dem Kasten dann irgendwann haben. Du kannst nicht, viele wollen nach oben und dann ja, aber ich bin noch diszipliniert. Es gibt noch so viel, was man quasi bieten muss dann.
Ja, ja. Ich glaube, das sehen viele nicht. Und bloß weil du die Theorie kannst, bist du noch lange kein guter Coach. Ne? Also das Beste ist immer eine Mischung aus beiden zu haben.
Ja.
Aber wenn du, und deswegen funktionieren auch Programme, habe ich letztens bei Instagram gepostet, das beste Trainingsprogramm funktioniert nicht, wenn es nicht schafft, dich zu motivieren.
Ja.
So, und deswegen ist deins auch so durch die Decke gegangen und weil es halt auch mit eines der ersten war und weil du es halt gut verkauft hast. So, das war, glaube ich, mit der springendste Punkt.
Ich glaube, durch genau auch solche Situationen wie Leute, die sehr talentiert sind, aber halt nicht alle Aspekte, sage ich mal, von dem Leben bedienen können, da entsteht dann auch sowas wie Neid, was ja eigentlich so ein bisschen das Thema eigentlich sein sollte.
Das ist das Grundnormalste der Welt. Ja. Inwieweit sich das dann für dich, ob es dich fördert, ob es dich kränkt, ob es dich stärker oder schwächer macht, das liegt an dir und nicht an dem, dem du neidest. Das heißt also, was Hans über Hänschen sagt, sagt mehr aus als über Hans als über Hänschen oder keine Ahnung. Es ist einfach, du kannst neiden, aber was hast du denn daraus gemacht? Ja, im ersten Moment warst du neidisch und warst vielleicht auch ein bisschen aggro und blöd drauf. Im zweiten Moment hast du einen Arsch zusammengekniffen und wurdest einer der erfolgreichsten YouTuber in ganz Deutschland. Also wo ist denn das Problem? Ne? Du hast daraus was Positives, denke ich, gezogen und hast die Selbsterkenntnis gehabt, indem du mich näher kennengelernt hast, mich von einer anderen Sichtweise zu sehen. Mhm. Wenn du jetzt aber trotzdem sagen würdest, ja, ist trotzdem Arschloch, ist auch okay, aber du hast ja wenigstens mehr als nur das erste Bild gemacht. Und das ist doch schon mal mehr gemacht als 99% der Menschen, die direkt urteilen, weil sie einfach Bock darauf haben, um sich in ihren eigenen Selbstmitleid rumzusuhlen.
So. Oder um sich einfach besser zu fühlen, Dinge schlecht zu spritzen, zu reden, zu sagen, hey, komm, ja, das ist doch hier alles scheiße. Und ich glaube, es ist eine Grundeinstellungsfrage, wenn du sagst, so hier Glas halb leer oder halb voll, das ist so ein ganz einfaches Ding, aber es ist tatsächlich so, du kannst an allem irgendwas Negatives sehen. Also die Medaille hat immer zwei Seiten. Die Frage ist, was machst du draus?
Die Frage ist auch, wo du gerade mit dem Glas angefangen hast, also genetisch ist das vorgegeben. Ja, es soll wohl, habe ich in meinem letzten Buch gelesen, ich weiß aber nicht mehr, welches das war, genetisch schon Grundvoraussetzung sein, ob du eher der pessimistische oder optimistische bist. Mhm. Dazu kommt dann noch die Erziehung. Ja, das drückt dann auch nochmal drauf, positiv oder negativ. Mhm. Und dann kannst du selbst bestimmen. Also ich bin eher der pessimistische. Ja, ich habe aber ultra hart an mir gearbeitet so. Ja, ultra hart. So, das heißt, ich bin jetzt vielleicht auf Level 0 von minus weiß ich nicht was. Mhm. Das heißt, man hat einfach die Chance. Ja, man kann sagen, das Schlimmste ist, wenn du sagst, ich bin so ein Typ der. Nein. Bullshit. Mhm. Ja, und es ist auch im ersten Moment okay, wenn du noch nicht vom Bewusstseins- und Persönlichkeitsentwicklungslevel auf einem Level bist, wo du es akzeptieren kannst, okay, ich bin neidisch, aber ich kann daraus irgendwas Positives ziehen. Aber du kannst dich dahin bringen, dass du so denkst. Das kann jeder. Und darum bist du selber schuld, wenn du neidisch bist. Ja, das ist nicht nur Genetik, das ist nicht nur Erziehung, du bist selber schuld, weil du kannst ab dem Moment, wo du es realisierst, etwas ändern.
Irgendwie. Ich glaube, es hat auch was mit Intellekt zu tun, die Fähigkeit zu haben, sich einfach selbst zu hinterfragen. So, ich denke mir, wenn ich so gerade auch so einen Paul Unterleitner sehe oder so junge Leute, die schon erfolgreich sind und das richtige Mindset haben, wo ich mir denke, fuck, die sind 18, 19, was war ich in dem Alter von Vollpfosten so, ne? Also wenn ich das vergleiche, das ist meine Tochter, ich bin so stolz, denkt mir so, wenn die nur halb so viel Mist baut wie ich früher, dann Prost Mahlzeit.
Also auch so Schiss davor, ehrlich gesagt.
Julians Tochter ist noch ein bisschen jünger, wir werden sehen, wo das hinführt.
Richtig.
Ja, wir sprechen uns dann in 10 Jahren wieder.
Kurze peinliche Stille.
Sagt niemand was. Übrigens, hast du dir schon Gedanken zu dem Fail der Woche gemacht, auf den wir dann zurückkommen?
Muss es in dieser Woche passieren?
Das ist völlig unbedingt. Das ist
Ende wir tun Fail. Einfach so, als ob es in der Woche passiert ist.
Ich hatte vorhin was, das ist mir jetzt gerade entfallen, aber ich komme auf jeden Fall noch drauf, wenn wir...
Also pass auf.
Ah doch, ich habe den Fail der Woche. Und zwar war ich beim Nady-Wettkampf bei der GmbF, habe ich ja dich getroffen und Paul getroffen und
war voll geil.
Und dann habe ich so mit meinem YouTube-Berater-Team so gerätselt, wie wir den Titel nennen. Da war so ein Titel, Paul hat gewonnen wegen mir, so in Klammern, ja. Und das war ja, wir haben ja da die Doping-Leute bestochen. Ich mache jetzt mal in Anführungszeichen, ja, damit das auch die Podcast-Hörer hören. In Anführungszeichen ist natürlich so nicht passiert natürlich, ja. Das ist ja auch eindeutig.
Das ist eindeutig zu sehen im Video.
Genau. Und aber ich wollte es nicht so nennen, weil ich habe gesagt, nee, ich finde, dann wird Paul die Anerkennung genommen und ich will nicht. Das hört sich jetzt sehr samariterhaft an, ist aber wirklich so passiert. Ich kann den Chatverlauf zeigen. Dass ich gesagt habe, da würde ich auf Klicks scheißen, weil ich das nicht cool finde. Ich finde das nicht cool. Das war seine Leistung. Ich habe da als Sponsor, ja, beziehungsweise Rocker hat als Sponsor seinen Verdienst da dran, aber jetzt nicht in dem Maße wie Johannes Lukas oder er selbst, um Gottes Willen. Nicht mal 1% davon, ja. Mhm. Und darum will ich das nicht. Wollen wir das in die Doping-Richtung so ein bisschen machen? Habe ich gesagt, gut, das können wir machen.
Also erklär nochmal für die Zuhörer, es geht tatsächlich um die Headline, die Überschrift des Videos und die ist halt wirklich absolut relevant, gerade in Kombination mit dem nötigen Vorschaubild. Ja. Und da muss man halt immer sich genau überlegen, was man wie schreibt.
Ja. Also wenn ich jetzt einfach, Paul wird Deutscher Meister, das habe ich jetzt auch geändert auf Paul wird Deutscher Meister, ist halt, Nachdem.
Also, hast du
Vorbürgermeister? Ich habe es geändert.
Aber erzähl mal, warum du es nachher halt ändern musstest.
Genau. Also zuerst habe ich geschrieben, Dopingkontrolle bestochen oder irgendwie sowas.
Was mit Intrigen hast du auch? Irgendwas mit Intrigen? Nee,
das habe ich, das waren meine, das mache ich immer. Das sind meine, sobald Ron dabei ist, geht es immer Intrigen, Macht, bla bla, immer so ein Scheiß. Schalt okay. Da immer, das ist Spaß in meiner Insta-Story. Aber die Überschrift lautet irgendwas mit Dopingkontrolle bestochen oder irgend sowas. Mhm. Und das fanden die Tester von dort oder der Haupt ist dort nicht cool und hat Paul direkt eine Nachricht geschrieben, dass ich musste leider sehen, dass dein Sponsor ein Video hochgeladen hat, wo er meine Arbeit diskreditiert und so weiter. Ich bin da.
Weißt du eigentlich, wie Paul die Mail gekriegt hat? Er hat die nur kurz überflogen und hatte die ersten Zeilen und es stand, leider müssen wir ihn mitteilen und er hatte schon mittelschweren Nervenzusammenbruch, weil er dachte so, oh Gott, jetzt ist der Dopingtest positiv.
Also
es war wirklich so, oh
hat
Gott.
Hat er mir erzählt, das muss wirklich katastrophal sein. Naja, jedenfalls hat er mir die Nachricht weitergeleitet und ich bin jetzt mittlerweile, denke ich, vom Mindset so weit, dass ich nicht sage, überhaupt nicht, sondern ich muss mich, ich versetze mich in seine Lage, sag, klar, guck mal, die haben damit immer zu kämpfen mit dem Vorwurf, ja, der macht da seine Arbeit, der findet seine Arbeit auch wichtig, seine Arbeit ist auch wichtig, ja, der Verband hat zu kämpfen und so weiter und so fort. Darum habe ich gesagt, vollkommen in Ordnung, ich muss, die E-Mail ist noch nicht raus, aber ich habe das schon formuliert, auf diesem Wege, ich will niemanden diskreditieren, ich denke eher, dass man bei einem Wettkampf, Nady ist eventuell nicht ganz so sexy wie der Mr. Olympia, vielleicht ein bisschen mehr Kontroversen schaffen muss und vor allem diesen Leuten, die immer sagen, der wird da gestopft, die kriegst du, glaube ich, nicht mundtot, willst du auch gar nicht, aber nur mit Argumenten wirst du das nicht schaffen, sondern ich finde, da muss immer noch gewisse Prise Humor mit rein, ja, und auch ein bisschen Selbstverarsche, so wie Paul das unfassbar gut anderthalb Jahre einfach mal durchgerockt hat. Und dadurch hat er dem Ganzen auch diesen verbissenen Scheiß genommen, ja. Paul ist, glaube ich, einer der einzigen oder der wenigen, die es geschafft haben, diesem ganzen Doping-Anschuldigung oder sonst was, diesen Neidfaktor, dieses Ding zu nehmen, weil er einfach der coole Typ von nebenan ist und trotzdem einfach krass aussieht. Und deshalb habe ich dort jetzt einfach, oder sage ich noch, beziehungsweise sage es jetzt, ich wollte niemanden diskreditieren, natürlich nicht. Es musste nur auch irgendwo ein bisschen Kontroverse schaffen. Und ich habe aber dennoch nicht probiert zu argumentieren oder sonst sowas, sondern ich habe den Titel geändert und fertig ist. So, ich muss da jetzt nicht die Wahrheit sprechen oder richtig oder falsch, weil sowas gibt es nicht. Es gibt nur Sichtweisen und ich kann es aus seiner Sichtweise verstehen. Fertig.
Es ist ja auch ein Stück weit, ist es ja auch Pflicht, in YouTube kontroverse Titel zu schaffen, weil du musst ja diesen Klick auch irgendwie erstmal schaffen und da wäre es dann auch einfach nicht gut, sag ich mal, rein aus Business-Sicht für einen YouTube-Kanal jetzt zu schreiben, einfach nur Paul hat seinen Wettkampf gewonnen oder sowas.
Die Leute in Deutschland verstehen nicht, dass es komplett dumm ist, hinterm Berg zu halten. Warum war denn Johannes früher auf mich neidisch? Weil ich herausgeschrien habe, wie geil ich bin im Endeffekt, ja, und das und das und das gemacht habe. Du kannst, wenn du was kannst, dann musst du es rausschreien. Ansonsten bist du eigenbrüllige, selbstzerfleischende Vollarsch.
Du kannst halt sonst wie was für ein geiles Produkt haben, aber wenn es keiner kennt,
der
dann
Markt ist
ja
heutzutage halt auch so übersättigt, dass du irgendwie rausstechen musst.
Nee, das musstest du schon immer. Du musst es schon immer auf die Kacke hauen. Das ist Ami-Marketing. Ja. So viel man in Amerika gerne schlecht redet und ich rede da auch einiges schlecht und finde einiges nicht gut. Ich finde die Willkür dort nicht gut. Ich finde ganz viele Sachen nicht gut. Aber was die können, ist Marketing. Das ist einfach, auch wenn sie ein geiles Produkt haben, es einfach rauszuschreien. Das können, da haben die Deutschen noch einfach ein Problem mit oder die deutschsprachigen Raum oder was weiß ich. Und das ist aber nicht mein Problem. So, ich mache es einfach. Und wenn du einen Clickbait machst, ja, Bait, ich weiß es gar nicht, wie es heißt. Bait, ich habe es auch mal schon falsch geschrieben, ich bin da so schlecht drin, egal. Und das aber im Video wirklich vorkommt, das auch was damit zu tun hat, dann ist es doch vollkommen okay.
Ja, es ist legit.
Ich kann jetzt
auf
nicht schreiben,
Fall.
iPhone 11 wird vorgestellt. die erste iPhone 11 Vorstellung, so am Tag vor dem iPhone 11, und dann gehen alle rauf. Na, da wirst du natürlich, kriegst du natürlich auf den Sack von YouTube, aber du musst die prägendste und krasseste Sache in einer Headline formulieren. Das ist doch schon seit der Antike, so werden Geschichten erzählt vom scheiß Lagerfeuer, als wir noch alle drei Gehirnzellen hatten. Das ist nun mal, das machen Tiere miteinander, die sprechen oder verstehst du, in höchsten Tönen habe ich das Mammut gejagt, Nelly, da ist nicht, ist da übrigens hinten gestolpert und ich bin da nochmal ruff, sondern es geht nun mal darum, Storytelling ist das A und O.
Und da ist aber, glaube ich, auch nicht jeder der Typ dafür, das so zu machen.
Nein, aber man muss die Sichtweise,
Das kann man lernen, du hast vorhin etwas gesagt, und zwar Genetik. Ja. So, mir wurde es, ich glaube, dass ich in mir drin schon Angeber habe. Also ich habe da so einen kleinen Poser in mir drin, aber der ist mir halt irgendwo aberzogen worden.
Der Ossi in dir hält dich zurück.
Der Ossi in mir hält mich zurück. Es ist ja wirklich so.
Ja,
genau. Hau nicht so auf die Kacke. Wir haben das schon öfter mal im Podcast behandelt. Und da muss ich mich immer wieder disziplinieren. So, auch die Eigenschaft, nicht darüber nachzudenken, was die anderen über dich denken. Wenn du mit einer riesengroßen Sony A6500 durch den Flughafen rennst und dich selber filmst, wie du rennst, durch die Duty-Free-Zone und dann...
Als 135 Kilo schwerer Bodybuilder.
Ja, und dann einfach nicht drüber nachzudenken. Das ist schon eine Challenge, aber da muss man sich stellen. Und ich kann nur für meinen Teil sagen, ich bin in den letzten 5 Jahren da richtig an mir gewachsen. Und das hat mir, also YouTube hat mich da zu einem besseren Menschen gemacht. Ist wirklich so. Auch dadurch, dass man halt sich immer wieder selber sieht, mittlerweile schneidet Tim die Videos, muss meine Fresse ertragen im Schnitt. Ich bin mal gespannt, wie lange er das noch macht.
Also ich habe diese Entwicklung damals bei dir auch verfolgt und habe von vornherein, habe ich dir auch, denke ich, ziemlich früh gesagt, voller Ehrfurcht, mit wie viel Disziplin und Engagement du das Entertainment auch rockst. Also das ist kein Rumspielen oder sonst was, das ist harte Arbeit, das ist Entertainment, das ist Disziplin, die Cam rauszuholen, das Verstehen, wenn ich habe hier Praktikanten und Mitarbeiter, die das erste Mal von einer Cam sprechen müssen. Mhm. Oder weißt du noch, wo du das erste Mal von der Cam gesprochen hast? Also bei mir war es wirklich Katastrophe, die allerersten paar Male. Haben wir für einen Take ewig gebraucht. Flavio hat mir letztes Mal gesagt, nach 8 Stunden war dann plötzlich sein 5-Minuten-Video fertig. Es ist, und wenn du dann hart an die Arbeit, das kannst du da gut werden. Aber das ist nicht so einfach, mal eben eine Kamera in die Hand zu nehmen und zu entertainen.
Mhm. Das ist das gleiche wie mit einer Band, wenn du mit einer Band anfängst. Die ersten Auftritte sind grauenvoll. Ich kann mich an meine ersten Bandauftritte früher in der Grundschule noch erinnern. So, 6., 7. Klasse oder so. Das war grauenvoll, wie man da auf der Bühne stand und einfach so, okay, ich spiele jetzt meinen Song und wenn er vorbei ist, den nächsten. Aber da kommt nichts. Und dann so Jahr für Jahr bist du halt einfach souveräner darin. Das ist Übung.
Also ich muss jetzt mal wirklich sagen, ich bin ja früher auch aufgetreten. So mit irgendwie.
Hast du Akkordeon? Wollten wir da nicht mal was draus machen?
Ja, warum haben das später mal. Jetzt jetzt nicht.
Marc spielt doch Geige.
Oh mein Gott, Julian.
Ja, und Paul spielt Fußball, der dribbelt dabei, hält den Ball hoch.
Leute, hier entstehen die Ideen für die großen Projekte hier im Podcast, in der Power Hour.
2020, macht euch gefasst auf das geilste Konzert in Berlin.
Akkordeon ist ja geil.
Pass auf, und dann habe ich wirklich, ich war auch öfter mal in der Zeitung und ich habe so selten geübt, weil ich einfach stinkend faul war. Und ich habe es irgendwie trotzdem hingekriegt. Und ich bin auf die Bühne gegangen und ich war jetzt nicht so aufgeregt. Also ich war da relativ gechillt, obwohl ich eigentlich mir nicht sicher war, ob ich es kann. Das war ganz komisch. Also als ich jünger war, hatte ich da überhaupt kein Problem mit. Aber ich glaube, es ist einfach noch was anderes für mich immer wieder. Gerade wenn ich, letztens hatte ich einen Vortrag, da ging mir so der Kackstift auf gut Deutsch, ja. Das riecht, selbst der Schweiß riecht nach diesem Stressschweiß. Weißt du, wenn der unter den Achseln kommt. Und ich fand selber, ich habe total scheiße performt auf gut Deutsch. Aber das Feedback war trotzdem gut. Ich selber war überhaupt nicht mit mir zufrieden.
Ist man noch aber auch in den
seltensten Fällen. Aber warum ist das so? Ich glaube, Sprechen ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Als wenn du in Anführungsstrichen nur ein Instrument spielst oder auf der Bühne stehst. Auf der Bühne war ich nie aufgeregt beim Bodybuilding. Das fand ich so geil, habe ich mich hingestellt. Boah, guck mal hier, meine Muskeln. So, weißt du? Und das haben manche gar nicht. Die stehen dann, sind unsicher und ziehen Wasser, weil sie gestresst sind. Hatte ich überhaupt niemals. Aber beim Sprechen, da hat's dann, das ist schon noch eine andere Nummer.
Hast du jetzt aber gelernt.
Ja, manchmal nicht Tim, so. Also
Tim, halt Tim kann ja mal ein paar Insights raushauen.
Also... Wir drehen ja jetzt schon eine Weile zusammen so und mittlerweile könnte ich eigentlich Johannes Videos auch ganz chillig übernehmen. Manchmal haben wir so Situationen, World Fitness Day ist eine schöne Anekdote.
Ich wollte es gerade sagen.
War das letztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr World Fitness Day wollten wir eine Anmoderation für einen Vlog machen. So einfach nur kurz, ey, ich bin's, Johannes Lukas, wir sind heute auf dem World Fitness Day, wird richtig geil und so. Und wir haben original 20 Minuten für 20 Sekunden gebraucht.
Ja.
Das kann man sich jetzt noch anschauen. Und ganz zum Schluss im Video haben wir irgendwie alle Outtakes noch rangepackt. Es ist hilarious, ist das.
Es ist wirklich, aber man muss dazu sagen, dass Tim halt auch einfach wirklich komplett frei sprechen kann. Tim macht sich zum Beispiel gar keine Raste, ob er irgendwas Falsches sagt, wie Paul. Der spricht, der braucht keinen zweiten Versuch.
Ist aber auch verschieden. Wenn ich für meinen YouTube-Kanal Videos produziere, dann habe ich das auch so ein bisschen. Und ganz zum Anfang, das, was du mit Flavio erzählt hast, Julian, konnte ich total nachvollziehen. Mein erstes YouTube-Video, da habe ich 10 Stunden gebraucht gefühlt, bis da auch ein 7-Minuten-Video stand oder so. Also ja, das ist auch so ein Ding, was ich...
Du strebst nach Perfektion, aber es gibt halt keinen Perfekt.
Ja, eben.
Und es ist einfach geil, wenn du sagst, es ist mir jetzt völlig Latte, ich spreche einfach komplett frei. Mhm. Wenn ich für andere Videos performe, bin ich auch viel besser.
Aber in meinem Video letztes Mal so sehr gut.
Ja, ja, war mir egal, ist ja dein Video.
Ja, ja, vielleicht nimmt es dir auch ein bisschen Druck raus.
Das ist ein Druck, ja, ja.
Aber dass du das gemacht hast, während du mehrere Leute vorbereitet hast, in einem Athletenraum, wo alle rumhängen, als wenn natürlich lange das, nicht gegessen
das
haben.
Das war schwer für mich übrigens. Das war insofern für mich schwer, weil ich habe die letzten Tage einfach nur dokumentiert für YouTube. Also wirklich real. The real shit und musste nichts stellen oder so.
Hallo, in welche
willst du jetzt sagen,
wo manövrieren wir uns denn jetzt rein?
Ja, Moment. Naja, wir haben vorher gar nicht besprochen, ob es irgendwelche Tabuthemen gibt, Julian, vor dem Podcast.
Nein,
gibt
keine Tabuthemen.
Und dann haben wir, dann kamst du an, pass auf Johannes, so und so wird's laufen. Und da musste ich mich erstmal komplett umstellen vom Denken her. Ich dachte, okay, jetzt muss ich mich gerade in so eine Rolle so ein bisschen rein, die ganz gut zu mir gepasst hat. Aber es war total schwierig dann, also schwierig, aber es war einfach komisch. So, weißt du, jetzt kommt der Julian, jetzt machen wir hier für die Kamera. Jetzt geht's hier weiter mit Marc. So, da muss ich mich erstmal ein bisschen umprogrammieren.
Hast du sofort super gemacht.
Ja, dankeschön. Hier, das hagelt
und
hier
das Komplimente. Das in dem ganzen Stress. Die Woche davor war ja eigentlich
für mich
auch schon.
Die Woche davor. Lass uns die Woche noch auswerten. Wir haben in der letzten Folge haben wir das nicht ausgewertet. Ich habe ja noch einen weiteren Fail. Und ich glaube, Julian ist genau der Richtige, der das dann auch, der das Ganze mit in die Tiefe bringen kann.
Ah.
Und zwar war ich auf einem Powerlifting-Wettkampf. Und diesmal war es tatsächlich so, dass der Athlet mir gesagt hat, Johannes, heute wird es wirklich so sein, dass du die Verantwortung übernimmst und mir genau sagst, was ich wie machen soll. Das heißt, wie sind die Aufwärmsätze?
Paul gesagt.
Nee, nicht Paul. Das war mein Kraftsport.
Leonidas Arkona. Dazu muss man wissen zu der Geschichte, dass letztes Jahr war es so, dass Leonidas eigentlich immer die reingesprochen hat in deine Vorschläge oder Anweisungen. Er hat eigentlich quasi gar nicht auf dich gehört und hat dieses Jahr dann gesagt, okay, ich höre nur auf Johannes.
Und das war schon so, wow, dachte ich, okay, cool, dann läuft es ja heute super. Aber eigentlich, naja, pass auf jeden Fall, ich will das gar nicht zu sehr in die Länge ziehen und ich habe auch wenig Einfluss auf Leonidas Trainingsplanung, aber zumindest beim Wettkampf hat er mir dann einmal kurz gesagt, so, jetzt darfst du. Das lief auch ganz gut. In der ersten Disziplin, in Kniebeugen, lief es auch ganz gut, bis auf die erste Wiederholung, die hat er nicht geschafft. Das ist ein Krimi. Also wenn du irgendwann mal Zeit hast, guck dir dieses Video an. Das ist das beste Video, was es auf meinem Kanal gibt.
Auf deinem Kanal?
Ja, ja, genau. Also richtig krank.
Cool.
20 Minuten, die wie im Fluge vergehen. Die Kniebeuge lief super, bis 360 Kilo. Es darf genießt werden, alles gut. Dann Bankdrücken, 235 Kilo, hat er sich einfach nicht angestrengt. Der hatte wirklich keinen Bock auf Bankdrücken. So habe ich 35 einfach gedrückt, die 40 nicht mehr geschafft. Und bei den Kreuzheben hat er den zweiten Versuch mit 350 Kilo gemacht und hat sie leider zu früh losgelassen. Also gab ungültig, man muss ja bis zum Boden begleiten. Ja. Ich kann hier nochmal sagen, ich hatte tatsächlich in Erinnerung, das war falsch, dass man die Hantel unterhalb der Knie loslassen darf. Ich glaube aber, dass es aus dem Gewichtheben kommt und ich deswegen nicht auf dem aktuellen...
Ja, das Gewichtheben, das kenne ich auch von da.
Ja, genau. Und ja, leider mein Fehler. Wie auch immer, auf jeden Fall wollte er dann im dritten Versuch auf 360 gehen und ich habe ihm gesagt, nee, wiederhol doch mal die 350 Kilo und mach die auf Nummer sicher, weil er hatte die ja schon oben und hat gesagt, nee, 360, ich will noch 380, ich will noch höher.
Vertraust du mir nicht,
dass ich das schaffe? Ich sage, doch, das glaube ich dir. Und dann habe ich voll Pfosten mich überreden lassen. Das Ende vom Lied war, er hat sie dann nicht gültig gehoben, die 360, und die 350 hätte er gültig gehoben, somit hätte er 20 Kilo mehr in der Wertung gehabt.
Was ist, wenn du gesagt hättest, 350 hat sich durchgesetzt, er hat sie verkackt und hätte dann gesagt, ich hatte keine Motivation, weil ich hätte nur Motivation gehabt bei 360?
Ja gut, was ist, wenn? Ja, auch schwierig zu sagen. Auf jeden Fall habe ich wieder mal darüber nachgedacht und ich merke, dass je älter ich werde, und du bist dann auch schon 35, kannst du vielleicht besser mitreden als Tim, der ist ja noch Jungspund.
Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf?
Ich bin 23.
Ach du heilige Scheiße.
Also, aber er wirkt älter. Ja, es ist ein reiferer Typ. So. Du hast dich auch schon mit Problemen in deinem... Nein, das war ein Lob, Tim, das war ein Lob.
Okay, danke, Johannes.
Ja, siehst du. Alt ist doch jetzt keine Bewertung.
Negativ. Also du wirkst schon reifer, siehst du.
Ja.
Reifer.
Ehre.
Ja, sehr gut. Je älter ich werde, desto mehr gehe ich Kompromisse ein. Und der frühere Johannes war eher so ein Hardliner, so ein straighter Typ, der dann allein um des Durchsetzens willen gesagt hätte, nein, du machst die 350. Ansonsten geh nach Hause, wie bei dem Athleten, du isst kein Light Ketchup mehr, du isst keine Soße mehr. So, und einfach so, dass du machst. Auch bei Paul war ich, auch an dem Ladetag habe ich mich auch drauf eingelassen. Ich sag, du frisst hier ein Kilo Reis, fertig. Ja, ich würde gern Kartoffeln essen. Dann habe ich mich zu den Kartoffeln hinreißen lassen, weil ich dachte,
hat er mir erzählt.
Rein wissenschaftlich macht es eigentlich keinen großen Unterschied. Ja, du hast also immer die Science im Kopf und dann hast du das Brown Science und die Erfahrung und du willst eigentlich kein Risiko eingehen und stellst die Frage, naja, wenn dem Athlet das aber hilft, wenn er sich besser fühlt mit den Kartoffeln, dann lass ihn halt Hälfte machen, so. Das war auch wieder ein Kompromiss. Hätte ich früher nie gemacht, hätte ich gesagt, entweder frisst du Reis oder hau ab, mach die Scheiße allein auf gut Deutsch. Und da hätte ich es genauso gemacht, denn entweder machst du jetzt die 350 oder lass es, aber dann frag mich nie wieder. Habe ich mich drauf eingelassen und es war aber früher mehr so ein Ding, ich wollte Recht haben und mich durchsetzen. Das war aber nicht per se schlecht. Und da finde ich es ganz schwer, eine Mitte zu finden. Weißt du, das so einzuschätzen, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch. Weil ich muss mich nicht mehr durchsetzen. Ich muss auch nicht für mein Ego das irgendwie machen. Es ist okay, wenn er Kartoffeln essen will, der Paul, das ist okay. Wenn ich 360 heben will, und ich habe ihm mir auch zugetraut, aber rein strategisch hätte ich gesagt, 350, warum lasse ich mich überreden? Warum gehe ich diesen scheiß Kompromiss ein?
Also, meiner Meinung nach ist im Leben immer so, dass du Kompromisse treffen musst.
Ja.
Selbst als Führungsperson oder gerade als gute Führungsperson.
Ganz, ja, interessant.
Und das Zweite ist, dass du niemals im Nachhinein sagen kannst, was die richtige Entscheidung gewesen wäre. Das kannst du nicht. Das heißt also, auch da.
Warum? Weil du die Situation nicht mehr rekonstruieren kannst.
Wie ich's grad, du weißt, wenn du bestes Beispiel, du überlegst Strand oder Berge. Ja, fährst du in die Berge.
Ja.
Und fährst dann Strand und da ist die ganze Zeit jetzt nur Regen und denkst dir, scheiße, hey, wäre ich mal in die Berge gefahren. Mhm. Du weißt nicht, ob du vom Berg nicht abgestürzt wärst. Weißt das alles nicht. Und du weißt nicht, ob dir die 250 nicht auch gerissen hätte und du dann gesagt hättest, so und so. Es gibt bei einem Commitment.
Es waren 350, ist es verrückt.
350,
aber,
sorry.
Ja, das passiert mir regelmäßig.
Bei einem Commitment geben sich zwei Leute die Hand und sagen, die Entscheidung treffen wir zusammen. Egal, ob so oder so.
Mhm.
Bei einem, anders ist es, wenn die Entscheidung nicht zusammengetroffen werden kann, beziehungsweise beide so weit auseinander liegen, dass einer in der Notsituation die Verantwortung übernimmt und das vorher ausgemacht wird. Du merkst schon, ich bin Fan von ganz klaren Regeln.
Mhm.
Das heißt also, wenn zum Beispiel bei Rocker Colin eine Entscheidung fällt, ja, Colin, wer das nicht weiß, ist ein Manager von Rocker, wenn der sagt, ich würde das gerne so machen, habe ich immer mein Veto, ich kann als letzter Entscheider immer sagen, nein, machen wir nicht. Es gibt Situationen, da sage ich, Colin, mach, ich bin anderer Meinung, aber dafür trägst du die Verantwortung.
Mhm.
Ja, nicht nur, du bist nicht nur, du hast nicht nur die Aufgabe oder bist dafür verantwortlich, du trägst die Verantwortung. Ja? Oder wir geben einen gemeinsamen, wir ziehen beide an einem Strang, oder ich setze mich durch und sage, hör zu, mir ist egal, ob es in die Binsen geht oder nicht, es ist mein Ding jetzt.
Mhm.
Ja? Und darum geht es im Endeffekt. Ja? Um einen entweder gemeinsamen Entschluss oder bei einer anderen Sache, okay, aber dann trägst du die Verantwortung. Ganz easy.
Ja, hätte man quasi formulieren müssen.
Und stell dir vor, der Leonie, das heißt er, hätte gesagt, na gut, dann mach ich die 350, aber es ist deine Verantwortung, wenn ich es nicht schaffe. So, dann schafft er das. Was ist das für mein Mindset? Darum finde ich es vollkommen okay, dass du ihn gelassen hast.
Ja.
In einer sportlichen Extremsituation den Schützling das zu geben, was er will, um motiviert zu sein, ist doch nun mal das Beste, was du machen kannst. Mhm. Und es hat nicht funktioniert. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht erstens beim nächsten Mal nicht funktioniert und zweitens, dass er die 350 auch nicht unbedingt, 350 auch nicht unbedingt gepackt hätte. Ja? Also du kannst es im Nachhinein nicht wissen, was besser oder schlechter gewesen wäre.
War safe auch ein Learning, weil es schon zwei Jahre hintereinander passiert ist, sage ich mal.
Es ist immer so ein Chaos. So ein Chaos.
Dir da vielleicht auch zu vertrauen. Also ich glaube, gewisse Fehler muss man auch
Regeln
einfach machen.
Vorher mit Handschlag besiegeln. So wird es aussehen. Und du wirst mich nicht und du wirst nicht mehr. Klar. Oder die nächste Regel ist, wenn du wirklich 360 machen willst, dann machst du die nächste Mal. Aber mit vollem Dampf. So, ja?
Das war schon letztes, das war schon seine 100% oder 100,1%.
Hattest du ihn eigentlich verprügelt? Du hattest gesagt, wenn du den nicht machst, verprügelst du ihn? War das nicht irgendwie so?
Das habe ich versäumt. Das müssen wir noch nachholen.
Schade. Wäre bestimmt ein gutes YouTube-Video geworden.
Ich habe mir nur die Frage gestellt, warum bin ich so mit Fortschreit im Alter kompromissbereiter geworden? Ist das so, man wird einfach ruhiger und denkt sich so, ach komm.
Klüger, erfahrener. Du siehst doch manchmal, dass Kompromisse eine ganz geile Sache auslösen können. Also wie, ich muss ganz ehrlich sagen, aus vielen Kompromissen, also eine Beziehung zu meiner Frau ist ein einziger großer Kompromiss. Das ist, und daraus ist das Tollste der Welt entstanden, nämlich meine Tochter. Also da bin ich ganz ehrlich und sage, das ist doch der geilste Kompromiss, den ich jemals eingegangen bin.
Ja, Und seitdem kommst du nicht mehr zum Training, hast keinen Schlaf mehr.
Oh, hat sich auch wieder ein bisschen verbessert alles. Zum Training bin ich immer gekommen, aber kein Schlaf, das war so.
Das ist hart.
Also die Regeneration haben wir uns ja lang und breit unterhalten auf der GmbF, ist halt der absolute Faktor, der du wirst weicher als Vater, du, also zumindest wenn du dich darauf konzentrierst, ich will mich da voll drauf einlassen. Also das ist auch eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich könnte es auch, oh Mann, aber körperlich sage ich doch, wenn ich jetzt Bilder von 2015 sehe, denke ich, Alter, ja, ich war zwar immer schon Lauch, aber Mann, da sah ich echt vernünftig aus. So, und dann sehe ich, aber die
darf man aber auch nicht vergessen,
aber dass da gebe ich jetzt nicht meiner Tochter die Schuld oder meiner Frau, sondern ich gebe auch nicht mir die Schuld, ich sage, ich bin diesen Kompromiss.
Sind die Umstände, sind die Umstände.
Dafür Verantwortung übernommen, das ist doch vollkommen okay. Ja. Also will ich lieber Muskeln von früher haben, so in der Art, oder will ich lieber meine Tochter haben? Und da kann ich sagen, ich will lieber alle Muskeln verlieren, als meine Tochter nicht mehr zu haben.
Ja, ja, klar. Alles andere würde mich auch verwundern. Jo. Aber Bodybuilding ist, was das angeht, auch ein bisschen einsamer, egoistischer Sport.
Aber das ist doch so geil.
Du musst halt erstmal an dich selber denken.
Ja, aber das ist auch, also du brauchst die Me-Time, die Ich-Time. Das brauchst du. Und wer das im Bodybuilding zieht, also ich finde das so geil. Ich liebe es allein. Ich liebe es auch. Ich kann
also
auch,
Me-Time, Zeit mit sich selber quasi, nur zu übersetzen.
Ich verbringe auch gerne Zeit mit anderen und trainiere auch gerne mit anderen, wenn es float, wenn er wirklich Bock drauf hat und nicht wie das Training ziehen muss, wie so ein Personal Trainer. Ich habe darauf keinen Bock.
Nee, ich auch nicht mehr. Nee.
Aber dieses alleine Kopfhörer auf und go und Ideen spinnen oder ich sehe auch manchmal, was jetzt nicht so cool ist, aber in den Pausen YouTube-Videos, Ami-YouTube oder sonst irgendwas ziehe ich auch wieder, finde da auch geile Ideen und geile Dings. Und
machst du beim Training?
Ja.
Oh.
Alter. Ja, das ist so eine, ich komme sonst nicht so ganz dazu, das heißt,
ja.
Für mich ist es eine nicht nur spirituelle Sache, sondern auch wirklich eine kreative Sache.
Ziehst du da auch Energie aus den Videos?
Es kommt auf die Lebensphase an und auf die Phase im Jahr. Es gibt wirklich, da ich manchmal so, Mann, Alter. Also ich habe auch wirklich, ich sehe auch manchmal noch Dorian Yates und keine Ahnung. Also das habe ich schon immer. Ich war Bodybuilding-Fan, ich habe die Flex, wusste ich jede einzelne Zeile. Ich wusste, welche Frau in einer norddeutschen Meisterschaft Vierter wurde und wie die Kür denn gekommen ist und was denn für Fehler passiert sind in der scheiß Kür im Paarwettbewerb, wo zwei Leute angetreten sind. Zwei Paare.
Denkt man gar nicht, ne? Du warst alles. Wirklich auch ein Freak.
Ich fand die Flex und so, das ganze Bodybuilding, ich wusste, wer wann welchen Camp-Wettkampf gewonnen hat, ich wusste, wann Markus Rühl
Mr. Olympia, alles verfolgt.
Alles.
Ja, krass.
Alles, ich fand das richtig geil. Ich war auch einmal da, 2013, Katas letzter Wettkampf. Den habe ich auch noch davor getroffen, zufällig noch davor mit ihm so ein Bild gemacht, wie er gerade an seinem Reis und Chicken frisst und, glaube ich, gar keinen Bock auf ein Bild hatte, aber wirklich cool.
Hat er nie, ich habe ihn auch schon getroffen.
Cool. Er war nett, freundlich, hat trotzdem gelacht und probiert, obwohl sein Gesicht aussah wie tot und das fand ich auch sehr beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen.
Kannst du dich erinnern, Jake Cutler? Du hast ein Bild von ihm.
Ja, stimmt, das war im Backstage hier auf der FIBO, genau.
Auf der FIBO.
Ja. Doch, er hat auch seinen Mundwinkel angepasst dem Foto entsprechend.
Das ist schön gesagt. Gut.
Also wenn man die Story kennt und dann dein Instagram-Bild sieht, dann ist es schon.
Kann man sich das gar nicht vorstellen. Fall, ja. Ja, war schon ein bisschen genervt so.
Also um dich auf so ein Level hoch zu donnern mit allem, was dazugehört, da ist man vielleicht auch ein eigensinniger oder seltsamer Charakter. Da kann man nicht dann in verschiedenen Situationen erwarten, dass er wie der Durchschnittsmensch handelt. So, ne? Und er bringt sich auch in Extremsituationen.
Ich kann dir nur sagen, was ich jetzt festgestellt habe, gerade bei den Naturalwettkämpfen, herrschte ein ganz anderer Spirit und eine ganz andere Stimmung. Es war durchweg positiv, die Leute haben sich da begrüßt. Ich hatte nicht mal das Gefühl, unerwünscht zu sein. Das war für mich so als YouTube-Fuzzi, weißt du so, das Kalb war es trotzdem, habe ich mich
man hat auf jeden Fall auch keinen Streit gehört, keinen Roid Rage von irgendwo links um die Ecke oder so.
Es gab weniger Blähungen. Also ich glaube, das muss man hier mal erwähnen, ruhig, weil bei den meisten Bodybuilding-Meisterschaften stinkt es einfach barbarst nach irgendwelchen Blähungen, weil die alle so vollgefressen sind und die sich mit Müll vollgestopft haben die Tage vorher oder am selben Tag, ja, und völlig ihren Darm überlasten. Das habe ich da fast gar nicht erlebt. Der Einzige war, nicht mal Paul, nee. Also war ich wahrscheinlich der Einzige.
Paul dann erst beim Cheat Day.
Paul erst nach dem Cheat-Day, ganz genau.
Ja, alles hat seinen Preis, Johannes, ne?
Ja, siehst du. Aber es war auf jeden Fall eine richtig gute Stimmung. Und jetzt mal die nächste Frage. Julian, wann warst du denn schon mal neidisch? Wenn ja, auf was oder wen?
Voll. Also ich war früher der, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob Team Andro oder BB-Szene, kann niemals natural sein.
Das sind
so
Bodybuilding-Foren, in denen man irgendwelche Sachen geschrieben hat.
Ich weiß gar nicht, wo ich über war und dann, doch, also auf jeden Fall, ich war voll neidisch. Schlimm war auch, dass in meiner Umgebung waren dann so Leute, die irgendwie so Versicherungsvertreter oder so, und die haben die übelste Kohle gemacht, aber übelste Kohle, also wirklich mal so 40 Scheine im Monat oder so. Also richtig Kohle in einem Alter mit Anfang 20, und ich dachte so, die blöden Schweine. Aber ich habe immer gesagt, ich werde es moralisch, weil die haben die wirklich abgezogen. Die Leute. Da habe ich so wirklich gesagt, moralisch werde ich das niemals machen können. Das war das Gute. Mein Vater hat mir immer, er war sicherlich nicht perfekt. Ja, da habe ich Stories, die wieder fällst aus den Latschen.
Ja, wir sind immer noch in der Power Hour. Hau raus.
Also mein Vater ist ein Freak, aber das ist schwer zu beschreiben. Der ist immer im Kopf jugendlich geblieben. Der wurde nie wirklich erwachsen, was Vor- und Nachteile hat. Er war mein bester Freund, aber er war nicht unbedingt der Erzieher. Ich war 6 Jahre, meine Schwester 10, und dann sind wir mit dem Auto nach zum Disneyland gefahren, natürlich auf dem Campingplatz. Er war Beamter, also auch sehr sparsam. Auf dem Campingplatz eine dreiviertel Stunde vom Disneyland entfernt, zu Ostern, also bei 8 Grad so, ja, 8 bis 13 Grad. Da gab es dann im Zelt, im Iglu-Zelt zu dritt. Und dann sind wir dann dahin gefahren, hat er gesagt, hier habt ihr eure Butterbrote, wir sehen uns in 11 Stunden. Nach Frankreich, hat Louvre angeguckt, und wir waren im Euro-Disney. Sie so 10, 11, ich so 6, 7 Jahre.
Okay.
Und dann 11 Stunden rumgedings und wir zurück. Und das war eine Zeit ohne Handy, ohne alles. Und das haben wir bestimmt, also an 9, 10 Tagen, also wir sind jedes Jahr hingefahren. Und irgendwann hat er die Butterbrote vergessen. Da sind wir in die Restaurants rein, haben Ketchup und Mayo gefressen. Also wir, sagen wir mal so, mein Vater war nicht arm, oder wir waren nie arm, aber er war ultra sparsam. Und für mich gab es nicht mal eben irgendwo hin und beim Bäcker ein belegtes Brötchen. Das gab es nicht. Für mich gab es nicht zu Video World und sich ein Video für 1 Euro ausleihen. Das gab es nicht. Ich habe mir die Sachen niemals, nie gegönnt. Das waren immer zu, dafür war er wiederum am Geburtstag, hat man dafür geile Spielsachen, Geburtstag und Weihnachten. Aber diese Dingsausgaben mal eben so wegdonnern. Ja? Ja. Friseur war immer zu einem Lehrling, der nichts nimmt und so weiter.
Krass.
Auf der anderen Seite war es der beste Freund. Ich konnte ihm so vertrauen. Das war einfach geil. Wir haben Abenteuer erlebt. Aber wir sind auch 36 Stunden im Auto ohne Klima nach Portugal hingefahren. Mit Fahrrädern obendrauf, anstatt die uns dafür einen schmalen Taler auszuleihen. Ja. Einmal Fahrrad gefahren in 6 Wochen. Da darfst du nur 130 fahren. Also die ganzen, wir waren schon so ein bisschen Abenteuerkindheit. Ne? Und aus heutiger Sicht, um Gottes Willen, sein Kind ins Disneyland. Also gerade da. Ja, da verdrehst du dir die Augen, aber das war, im Endeffekt bin ich ihm dankbar, dass ich der bin, der ich bin. Ja, so. Ich hab mir Sachen abgeguckt, die ich cool finde, und Sachen lasse ich, die ich nicht cool finde. Mein Vater hat nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Ja, fertig.
Das ist sowieso immer das Ding. Das kannst du, wenn du jetzt Sachen falsch machst oder machst, wie du sie machst, kann dir dein Kind das ja nicht vorhalten, weil ich sehe das ganz, ganz genauso wie du, denn Eltern handeln immer so, wie sie in dieser Situation halt
richtig
in der Lage sind. So, das machen sie ja nicht irgendwie aus Boshaftigkeit, und selbst Eltern, die ihre Kinder verprügeln, machen das halt auch nur, weil sie es nicht anders können und wahrscheinlich nicht anders kennengelernt haben und überfordert sind. Soll die Sache nicht entschuldigen, aber am Ende stammen wir von unseren Eltern ab.
Ich bin da auch noch schwer am Philosophieren in meinem Kopf, bis wann da die Grenze ist nach bestem Wissen und Gewissen. Weil wenn du dein Kind halt massiv schlägst, dann kannst du noch so nach, verstehst du, was ich meine? Also,
Entschuldigung.
Ich habe da auch noch keine Lösung in meinem Kopf. Ja, ich habe mit meinem Vater auch schon oft geredet, und ich merke, dass wenn ich weniger mit Angriff formuliere, so wie ich das gemacht habe, als ich mit Persönlichkeitsentwicklung anfing, dachte ich auch plötzlich, ich bin der König der Welt. Ne? Ich dachte so, also warum ist der eigentlich nicht so wie ich? So richtig, so vor irgendwie 8 Jahren oder so. Und dann haben wir auch eine Weile lang, ein Jahr lang miteinander geredet. Und irgendwann habe ich dann dazu gelernt, ich habe viel Coaching dann gemacht bei einer Naturheilpraktikerin, die mir erstmal so ein bisschen mein Leben erzählt hat und erklärt. Und dann bin ich zu ihm und habe gesagt, du, es war ein Tick drüber. Und dann hat er aber auch angefangen und gesagt, ey, aus heutiger Sicht, was ich da für Scheiße gemacht habe, es tut mir auch leid. So. Ja, aber ich bin einfach froh, dass ihr
trotzdem, was aus dir geworden ist, mein Junge.
Dass ihr lebt, und ich bin unheimlich stolz auf dich. Das hat er so in dem, hat er das noch nie vorher gesagt. Das war für mich so richtig einfach, also da habe ich so gemerkt, das ist so ein geiles Ding, wenn man aufhört, auf sein Recht, auf Wahrheit, auf alles Mögliche zu pochen, sondern einfach anerkennt, dass es verschiedene Sichtweisen gibt. Und er war damals alleinerziehend und hat 2 Kinder erzogen, nach dem, was er konnte.
Aber alleinerziehend? Ja. Ah, okay, das wusste ich nicht. Krass. Aber weißt du, was ich hier schon wieder durchgehört habe, ganz klar? Der kleine Julian, der auf der Suche nach dem Lob seines Vaters ist und Anerkennung. Und das haben wir
übertrieben.
Ganz krank. Und wir haben das schon so oft in den Podcast-Folgen besprochen.
Wir hatten, glaube ich, mal eine ganze Folge nur über das Thema. So.
Ja, weil es wirklich so wichtig ist. Wir Jungs, wir brauchen das Lob von unseren Vätern.
Das ist nur eine Sache. Auf der einen Seite sage ich, das hat mich dazu befähigt, der zu werden, der ich bin. Und zwar mit auch allem Positiven. Denn wenn du Bedeutsamkeit ist das höchste Streben des Menschen. Schon immer gewesen, ist so und wird immer so sein.
Immer so bleiben.
Ja. Und wenn das nochmal verzehnfacht wird, dann ist egal, was auf dich zukommt, welche Widerungen kommen, vor allem auch beruflich. Ist dir scheißegal, du willst Bedeutsamkeit.
Ja.
Du hältst alles aus, du stehst alles durch. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass wenn du besonders gut erzogen worden bist und das gar nicht so sehr brauchst, weil du dich wert fühlst, egal was du machst, dass du also wirklich, dass du weißt, ich bin liebenswert, egal wie ich bin.
Ich werde geliebt.
Genau, ich werde geliebt.
Deswegen sind Leute,
bedingungslose Liebe von Eltern.
Deswegen sind Menschen, die an Gott glauben und es glauben, dass sie von Gott sie liebt. Flavio Simonetti zum Beispiel, der ist so bei sich, der braucht das alles nicht.
Ja, ich bin da auch absolut, ich habe es auch zu Flavio und schon einem Mitarbeiter, der auch streng, glaube ich, war, gesagt, ist ein Riesenvorteil, ich bewundere das.
Ja.
Ja, ich bewundere das wirklich. Ich kann aber nicht auf einmal gläubig sein oder sonst was. Und ich kann nicht auf einmal.
Ich versuche schon so lange, ich bin bis jetzt gescheitert. Ja,
und deshalb probiere ich das Ganze über Persönlichkeitsentwicklung und so weiter zu machen und komme immer mehr zu dem Punkt. Ich will noch längst nicht sagen, dass ich angekommen bin und ich denke, ich werde in dem Fall nie ankommen. Aber ich, auch das ist so eine philosophische Exkursion, die ich öfter mal mache, da ich mir überlege, okay, auf der einen Seite, weil wenn mich immer fragt, wie werde ich erfolgreich? Ja, du musst nur genügend Komplexe haben.
Ja. Oh ja, du hast so recht, Mann. Das ist genau das Ding.
Ja, stimmt.
Sieh mal, wenn du dieses Streben hast, da auch Aufmerksamkeit und Anerkennung und das daran misst, dann brauchst du Komplexe, du hast absolut recht.
Dann tust du auch was.
Ja, und du versuchst zum Beispiel, du willst der stärkste Mann auf Erden werden.
Ja.
Oder der krasseste Muskelmann auf Erden. Und du machst es obsessiv. Es ist aber auch das, was es braucht, eine gewisse Beklopptheit. Und du brauchst halt diese Komplexe. Hast
den
du
Meter mehr, den man geht, auch gegen Widerstände. Mir kamen auch schon so oft Leute zu mir, wie werde ich erfolgreich, diesen das, hat mir das angehört, gemacht und getan. Und ich habe auch so zum Teil gesagt, du bist, glaube ich, zu gut erzogen. Ich sage, es wird wirklich, du musst den Drive entwickeln, weil ich merke so eine gewisse innere Ruhe. Und da war wirklich cool. Ich so, wenn du cool mit dir bist, alles ist gut und vernünftig und dann genießt es auch.
Ja,
weil dieses andere, Gier nach mehr, ja, auch mehr Aufmerksamkeit, das kann auch wirklich einen fertig machen. Ich will dich gar nicht dazu bringen. Bei Paul ist so ein Ding, ne? Paul ist die Ruhe selbst, alles cool. Ich habe zu ihm auch gesagt, hör zu, vielleicht, weil er sagt auch selber, ja, ich bin sehr schnell zufrieden mit allem und alles. Du, das ist gut. Ich will dich gar nicht dazu bringen, dass du sagst, mit allem, egal was und bla.
Letztendlich zählt halt immer noch das Glück. Also ist man glücklich mit der Situation.
Yes.
Und
Erwartungshaltung und das, was eintrifft im Endeffekt. Letztens habe ich einen Kumpel aus der Schulzeit getroffen, der hat mir wirklich gesagt, so einen geilen Satz, ich kann mich an keinen Tag erinnern, an dem ich nicht glücklich war. Und ich so,
das ist doch das Geilste
Alter
der Welt.
Alter Falter, ey, wow.
Da habe ich erstmal so, ich wollte so cool, weißt du, so.
Ja.
Der Erfolgreiche geht zu seinen Schülertreffen so und trifft so. Und dann sagt er mir den Satz, dann habe ich mich gefühlt wie ein Stück Scheiße. So für den kurzen Moment. Also gar nicht negativ. Ich habe ihn bewundert. Ich bewundere ihn. Ich finde das so einen geilen Satz. Was für ein Wahnsinn. Das musst du dir mal reinziehen.
Aber ist das ehrlich? Gut, das ist ein Gefühl. Das
ich
kann man ja nicht.
Ich habe ihn darauf angesprochen, dass immer, wenn ich ihn gesehen habe, ist das so ein Typ, der so, hey, und auch schon damals so. Dann hat er den Satz, ich glaube ihm das.
Ist ja auch eine Frage des Temperaments, ne? Ein Stück weit.
Ich sage immer Erwartungshaltung und mit dem Zufriedenheit irgendwo auch. Auf der anderen Seite sagen einem die ganzen Coaching-Bücher, sei nie zufrieden, sei immer dankbar.
Ja, es ist ja, ja.
Boah, das ist ein großes Wirrwarr. Ja?
Ich glaube, selbstständige Künstler, whatever, alles so in die Richtung, die gehen eigentlich meistens so dieses Sommer- und Winter-Ding durch.
Ja.
So am allermeisten. Und wenn du nicht so diesen Drive nach irgendwas Höherem hast, dann hast du diese Situation, glaube ich, auch gar nicht, dass du mal depressiv bist, weil gerade irgendwas nicht klappt oder so. Aber du hast auch nicht das krasseste Hoch ever, weil deine Pläne, wo du für lange gearbeitet hast, gerade aufgehen im Moment. Diese Situation hast du dann, glaube ich, auch einfach nicht. Und
ja, alles hat seinen Preis, sage ich immer. Ne? Alles hat zwei Seiten der Medaille. Wenn man mir sagt, jeden Tag ein bisschen glücklich, aber dafür hast du zum Beispiel, als das 10-Wochen-Programm gelauncht wurde, ja, das war ein Moment, wo ich so überwältigt wurde, dass mir die Knie weggesackt sind. Das war, wir haben es gelauncht, dann ruft mich mein Programmierer eine Stunde später an und sagt mir, wie viel wir verkauft haben. Ich weiß nicht, es waren wahrscheinlich so um die 30.000, 40.000 Euro Umsatz nach einer Stunde. Und ich bin, Ich bin so wirklich so, mir sind die Tränen reingeschossen, ich nur krass. So, weil ich hatte so gekämpft, um das Ding hochzustemmen, ja, weil ich bin kein Typ, kein Autodidakt. Sepp, Bro Sepp ist so ein Autodidakt, den würde ich wahrscheinlich neben Alina bei Wer wird Millionär sofort anrufen. Der kann sich innerhalb von, der ist Wahnsinn.
The Brain, ne?
The Brain, der ist so krass. Mhm. Ich bin wirklich überhaupt nicht so. Und ich will gar nicht sagen, dass ich nicht auch Talente habe, die habe ich, aber mich an eine Excel-Tabelle zu setzen, überhaupt was zu schreiben.
Eine Katastrophe.
Das war für mich immer die absolute Hölle. Ich habe es über Wochen wie ein Irrer neben dem Personal Training. Und dann passiert das. Oder die Geburt von Lilly. Ich saß da. Ich habe von außen mich gesehen in dieser Situation. Ja. Wie ich da sitze und gezittert habe wie ein Reh und mich nicht mehr kontrollieren konnte.
Embryonalstellung eingenommen. Mhm.
Es war wirklich. Also der absolute unkontrolliert, nur noch so. Und diese Momente, wenn man mir sagen würde, ich wäre sonst immer so, ja, so gar nicht so schwank, die will ich niemals
missen. Ja, Mann, hundertprozentig. Ja. Lieber ab und zu mal schön Peaks haben, dafür, anstatt so, ich meine, was ist im Leben schon linear? Weißt du, was ist?
Ja, absolut.
Gar nichts, nichts. Tim, mein Lieber, Neid. Hast du ihn gespürt?
So krass vom Thema,
da
ja,
was Neid, ob ich da eine Story habe?
Ja, erzähl.
Ich hatte dir doch erst im Auto was erzählt, was war denn das? Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Neid. Also, ich habe es auch manchmal, dass ich irgendein YouTube-Video sehe und dann denke, okay, warum hat der jetzt
so viele
Millionen Klicks?
Schrott.
Das ist doch Schrott, da bin ich dann auch irgendwie neidisch, aber ich schaffe es immer, mich dann wieder. Also zurückzurudern aus diesem ersten Affekt so und sagen, okay, das ist was, es gibt dafür einen Markt einfach nur, die Leute haben da auch irgendwie Bock drauf, das ist kontrovers, das eckt irgendwie an, das hat einfach die Community, okay, es funktioniert, dann soll es auch so existieren, wie es ist, aber im ersten Moment habe ich diese Neidmomente auf jeden Fall öfter, muss ich sagen.
Ich habe was Gutes, ich hatte mir zum Thema Neid, ist mir gerade was eingefallen, oder willst du zuerst?
Erzähl du, komm, mach was.
Ich war damals noch nicht ganz Personal Trainer. Ich hatte von dem Beruf erst mal gehört auf Vox. Und zwar war da immer so ein Trainer, der hat in Dubai, ein deutscher Trainer.
Ja, ich erinnere mich.
Der hat in Dubai einen Scheich trainiert und mit Porsche und dies und das. Und ich dachte so, oh fuck, ich kann das gar nicht sehen. Ich werde wirklich aggressiv und fühle mich richtig beschissen. Darum mache ich es aus. Ich weiß noch ganz genau, wie
krass.
Die Reportagen laufen ja immer ein paar Mal. Ne? Die werden ja immer mal wieder rausgekramt.
Ja, ja, ja.
Die Reportage lief, als ich angefangen habe, mich aus der Scheiße selbst rauszuholen. Damals, wo ich, wie gesagt, mit 400 Euro da gelebt habe, wenn überhaupt. Und ich dann Mindset entwickelt und gesagt habe, es wird alles geil. Ich habe mich schon so gefühlt, als wenn ich so geil bin, wie ich mir vorgestellt habe.
Wie hast du das hingekriegt, verdammte Angst? Das hätte ich auch gern.
Also, sag ich dir gleich. Jedenfalls habe ich die Reportage zufällig dann nochmal gesehen. Und da hat es mich so angespornt. Und habe ich die wirklich gesuchtet? Habe ich diese Reportage gesuchtet und dann visuell richtig kreiert? Zu dem, was du gerade gefragt hast, ich weiß nicht, ob ich mich jemals nochmal auf diesen Film bekomme. Das war so massiv, weil ich wirklich, ich war am Arsch. Ich war wirklich am Arsch. Natürlich, mein Vater hätte mir zur Not geholfen, Alina hätte mir zur Not geholfen, die Eltern, also ich habe genügend Leute, aber ich wollte mir selbst beweisen, ich wollte vor denen nicht wie der Vollidiot dastehen. Ja. Darum, ich habe mich in diese Situation reingefühlt. Ich habe das, was ich gelesen habe in diesen Erfolgsbüchern und in Bodo Schäfer und Co., habe ich gefühlt. Ich habe es wirklich, ich habe nicht gesagt, ah, das stimmt jetzt aber nicht die Passage, sondern ich habe
also das heißt,
so
es war so eine, es war eine gewisse Naivität schon dabei, die dafür sorgt, dass du das, was du liest, auch wirklich glaubst und dich da insofern beeinflussen lässt. Das ist ja auch wichtig.
Selbstmanipulation.
Ja, genau. Ja. Und wenn ich jetzt, das war übrigens hochspannend übrigens. Du hast irgendwann mal gesagt, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, hast du es verneint. Du machst Persönlichkeitsentwicklung, um auch im Geschäft besser zu werden. Du liest, ne? Du machst das so.
Ach so, doch, nein, das würde ich nicht verneinen. Ich habe was anderes verneinen. Du hast immer
pass auf,
was anderes.
Und dann habe ich gesagt, was ist denn das für ein Typ? Der macht die Persönlichkeitsentwicklung, um im Geschäft besser zu werden. Ich mache auch Persönlichkeitsentwicklung, aber um eine bessere Persönlichkeit zu bekommen.
Nein.
Aber das Resultat ist ja am Ende das Gleiche. Und ich fand die Herangehensweise schwierig. Aber pass auf, worauf ich hinaus wollte, ist, wenn ich jetzt sowas lese, denke ich mich so, ja, okay, verstehe ich. Gehe ich vielleicht aber nicht ganz mit. Also ich stelle es einfach viel mehr in Frage. Und ich glaube, wenn man nicht diesen Drive, diese Naivität hat und sich da und das Ganze noch hinterfragt, dann funktioniert es wie ein Trainingsprogramm. Wenn es scheiße ist oder wenn du es hinterfragst und nicht dran glaubst, wird es automatisch schlechter funktionieren. Selbst wenn es richtig gut ist. Selbst wenn das Programm scheiße ist, aber du voll dahinter stehst und es durchziehst, wird es richtig gut funktionieren.
zwei Sachen. Zu der ersten Sache. Zu der ersten Sache. Es war nicht ganz so. Ich habe gesagt, ich mache Persönlichkeitsentwicklung und werde dadurch auch besser im Business. Ich mache es nicht, um im Business besser zu werden. Ich habe es damals angefangen, mich coachen zu lassen, vor 5 Jahren ungefähr, weil alles war geil, aber irgendwas stimmte nicht. Und habe ich meine Familiensituation aufgearbeitet. Und daher kam das Ganze. Und dann merke ich, wenn ich aber kompromissbereiter hier und da bin und wenn ich merke oder checke, dass ich nur eine Sichtweise habe und nicht die Wahrheit und mich richtig fühle und nicht falsch und so weiter, das hat Einfluss aufs Business. Das heißt, ich kann hier dann plötzlich Manager haben, die alles harte Hunde sind und mich mit denen Kompromisse eingehen. Ich kann Hierarchien aufbauen, obwohl das sehr starke Persönlichkeiten sind, ja, und ich aber der Unternehmer bin. Und diese ganzen Fähigkeiten habe ich gelernt, weil ich meine Persönlichkeit entwickelt habe. Denn für einen Unternehmer sollten ein Großteil der Zeit Persönlichkeitsentwicklung sein. Denn damit kannst du führen, damit kannst du Vision spinnen, damit bekommst du eine ganz andere Sichtweise auf dich selbst und nimmst vor allem beruflichen Misserfolg nicht persönlich, weil dein Selbstwertgefühl nicht mehr an deiner Firma hängt. Wenn dein Video nicht gut geklickt wird, hat es nichts mit deinem Selbstwert zu tun. Wenn bei mir ein Produkt nicht gut läuft, auch mein YouTube-Video nicht geklickt wird, hat es nichts mit meinem Selbstwert zu tun, oder sollte es nicht. Und das muss man sich erstmal reinzimmern.
Ist ganz, ganz schwer zu separieren.
Ist super schwer, aber Johannes, dafür gibt es Menschen, mit denen man arbeiten kann. Dafür habe ich mir den gesucht. Also wie oft ich vorher gesagt habe, ich brauche das nicht, ich mache das nicht und so weiter. Und die zweite Sache ist, dein Energielevel ist doch ein komplett anderes als mit Anfang 20. Habe ich auch dort gelernt, als ich gesagt habe, ey, warum klar, das und das. Hör zu, Jörn, du hast ein Energielevel. Das heißt, du hast einen bestimmten Rahmen an Energie. Wenn du den ganzen Tag dies und das und jenes machst, wirst du natürlich dann am Ende wahrscheinlich in der Kiste nicht mehr ganz so geil performen. Ja, wenn du das aber als höhere Priorität setzt, dann wirst du was anderes und so weiter und so weiter. Das heißt also, du hast ein gewisses Energielevel, was eventuell auch mit jeder Firma mehr oder jedem Lebensjahr mehr auch irgendwo abnimmt. Also du kannst ja nicht immer durchdonnern.
Nee. So. Da finde ich ganz cool, Casey Neistat kennst du vielleicht auch.
Ja.
Der hat mal gesagt in einem Video, ich bin jetzt 34 oder so und ich fühle mich gerade besser denn je. Ich fühle mich gerade körperlich und geistig so fit, wie ich mich noch nie gefühlt habe. Und ich hustle jetzt so hart rein, wie es nur geht, weil ich nicht weiß, wie es mir in 5 Jahren geht oder so. Ja. Oder ob ich jemals nochmal so viel Leistung bringen kann. Und zu dem, was du gesagt hast mit den Büchern, ich glaube, bei Persönlichkeitsentwicklungsbüchern, ich habe durch dich tatsächlich Gesetze der Gewinner.
Du hast ihn auch influenced.
Ich habe 2 Motivation Mondays ausgeführt.
Ich glaube, Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer hat generell nur noch mal seinen zweiten Frühling erlebt, weil ich glaube, ich meine komplette Community darauf gejagt habe.
Und hier die Bücher, die man sonst, wie man Freunde gewinnt und Co.
Das hattest du aber von mir, glaube ich.
Nee, auf keinen Fall. Das habe ich schon Jahre vorher gelesen. Okay. Worauf ich hinaus wollte ist, ich habe die Bücher auch gelesen und fand viele Punkte sehr, sehr gut und bei einigen konnte ich nicht mit connecten. Und ich habe das für mich persönlich so gemacht, dass ich mir die Dinge rausgenommen habe, die zu meiner Person irgendwie gepasst haben. Die habe ich mir genommen und aufgesogen und umgesetzt sofort. Und Dinge, wo ich dachte, okay, das passt nicht zu meiner Person irgendwie.
Aber das ist ja auch nur deine Sichtweise. Ich will das jetzt einfach nochmal, ich erörter das nur, das ist gar keine Wertung, sondern ich sage einfach, du hast im Moment, ich sage immer, eine Brille auf, die hat einen Filter drin.
Ja.
Und der Filter ist deine Erfahrung und deine Vergangenheit. Und das heißt also, du siehst alles nur durch diesen Filter. Ja, das heißt also auch, aber da, du siehst das Buch nur durch den Filter und wenn dort Abschnitte nicht zu dir passen, ist das dein Filter und nicht die Wahrheit, eventuell. Ja, vielleicht ist aber auch richtig, dass du es nicht machst. Kann ich ja gar nicht beurteilen.
Ja.
Nur, das ist mir so bewusst geworden, dass Sichtweisen das Krasseste, also es hat mich so erleuchtet quasi, dass ich wirklich, selbst in Situationen, wo ich sonst ausgerastet wäre, nochmal in mich gehe, da finde ich ein Autofahrer, denke ich mir, ja, der hat wahrscheinlich einen scheiß Tag. So, muss ich jetzt nicht zurückblöken. Oder wenn man. Oder
Johannes, nimm dir das mal zu Herzen.
Oder das Beste letzte ist im Folge? Internet, wie oft ich angegriffen werde. Da geht's ja
aber Moment, ich habe mich ja doch diszipliniert. Ich habe mich total diszipliniert, du hättest mich erleben
Johannes
müssen.
Johannes ist ausgestiegen.
In der letzten Folge, ich bin gestern mal wieder aus dem Auto ausgestiegen, weil jemand gehupt hat. Und ich wäre gerne in dem Rage verfallen.
Pass auf. Weil du recht haben willst.
Ja, genau. Pass auf, aber ich hab das gedreht. So. Ich habe das gedreht. Du weißt ja, recht haben macht einsam. Aber ich bin dann rausgegangen. Und zwar ein älteres Ehepaar, ich habe das in der letzten Folge schon erzählt, auf jeden Fall war ich total nett und habe sie freundlich gefragt, warum sie denn gehupt haben, weil man hat ja keine Übersicht, das heißt, ich hatte keine andere Möglichkeit, erst da rauszufahren, warum muss man gleich hupen? Da haben die gesagt, sie haben sich nur erschrocken, wahrscheinlich waren sie einfach von meiner puren Erscheinung schon erschrocken genug.
Ich kann sagen, deshalb war sie so.
Aber da habe ich mich einfach diszipliniert und da bin ich ruhig geblieben, sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass ich eine Person der Öffentlichkeit bin und auch das hilft mir, mich oft zu disziplinieren und mich nicht wie ein Vollassi zu benehmen. Da bin ich ein bisschen dankbar auch, weil du kannst halt nicht, Und also ich denke viel mehr darüber nach, wie wirke ich jetzt nach außen und wie benimmt man sich richtig? Was sind so vernünftige, was repräsentiere ich nach außen? Und
ganz viel ist ja auch einfach Gewohnheit und dann aus dieser Komfortzone erstmal rauszugehen und sich anders zu verhalten auf einmal.
Ja, auch dein Temperament zu zügeln. Hm. Ja, wenn du cholerisches Temperament hast, dann musst du, und mir fällt das unheimlich schwer. Ich glaube, du hast auch sanguinisch-cholerische Züge. Mag ich, also ein bisschen fröhlicher Typ, immer gut drauf. Ja. Kannst aber auch gut und schnell Entscheidungen treffen. Das ist eine cholerische Stärke, aber
jedes Temperament. Wenn ich Hunger habe, ist das so extrem geworden, dass ich dort schon sage, Alina, ich habe Hunger. Es wäre super, wenn du mich kurz in Ruhe lässt. Sie ist dann auch trotzdem sauer, aber sie weiß mittlerweile, okay, dann erstmal wirklich bis zum Essen nicht unbedingt nerven. Das ist, ich schreie da nicht rum oder so. Ich bin dann einfach schlecht gelaunt. Ja, ich bin dann auch so grund, aber ich merke es immerhin. Ich weiß, ich habe diese Einstellung dann und da wird es schwer.
Hast du es früher gemerkt?
Nein, natürlich nicht. Für mich war es eindeutig die Wahrheit. Das heißt, sie was falsch gemacht hat in der Situation oder dann und dann. Ganz eindeutig. Das würde doch jeder, sogar wenn da dort eine Kamera wäre, würde das doch jeder sehen. Wenn ein Dritter hier wäre, der würde mir auch recht geben. Ja, ja. Und da bin ich halt komplett raus. Wenn du mit dem Hupen, mit dem Beispiel, wenn ich irgendwo hinkomme, wo jemand einparken will, ja, und ich den vorher habe, den Parkplatz, oder ich sogar vorher parken, ich gehe jedes Mal weg und sage, die macht dein Ding. Ich will mich gar nicht aufregen, ich habe gar keinen Bock darauf, wirklich nicht.
Ja, kriegst du es immer hin?
Ich krieg's wirklich draußen, außer wenn ich Hunger habe. Eigentlich wirklich, wirklich.
Wenn du sagst immer, draußen, was meinst du?
Ich meine nicht mit wehren. Wenn ich mich wehren muss, dann wehre ich mich. Ja, ob es nun verbal ist oder wenn es sein muss, auch körperlich oder wenn es sein muss, auch mit dem Anwalt oder sonst was. Wenn ich mich wehren muss, dann wehre ich mich. Mhm. Aber ich bin bei ganz vielen Sachen, wenn jemand sagt, ey, du bist da scheiße, aber du siehst auch manchmal auf meiner Insta-Story, ja. Wenn da irgendein Kommentar kommt, dann beiß ich auch. So ist es nicht.
Mir ist gestern aufgefallen, du likest alle Kommentare, sogar die Hater-Kommentare, gibt ein Herz.
Bei YouTube. Ich finde, siehst du, das ist halt genau so ein Punkt. Manchmal denke ich mir so, und da, eigentlich will ich ja, wenn mir jetzt jemand sagt, ja, wir stellen voll auf Nachhaltigkeit um, wir nehmen da Kosten in die Hand, das kann sich kein Mensch vorstellen. Und dann fliege ich aber mit Flugzeug und die Leute sagen,
innerhalb
Deutschland mit Flugzeug. Und dann eigentlich will ich natürlich sagen, bist du so dumm?
Ja, ist begreifst die du nicht, Sache dass man Greta.
Ich finde auch Greta gar nicht schlimm. Es ist wichtig, Extreme zu machen, damit man überhaupt darauf aufmerksam wird, meiner Meinung nach. Nicht in alle Richtungen.
Aber da geht es ja auch so, sie macht so viel Gutes für die Welt und dann fliegt sie und alle stoßen sich nur auf dieses Fliegen.
Tim, aber das ist der Mensch.
Ja.
Und das ist auch okay so, wenn du nun mal auf die Bühne willst und bewundert werden willst, dann musst du auch Kritik einstecken, denn alles hat seinen Preis. Jeder Influencer will bewundert werden für seine scheiß Bilder. Du postest ein scheiß Bild mit dummer Venom-Maske,
Influencerin,
es ist doch scheißegal.
Ja. Es gibt ja so 18 Uhr neues Bild. So. Und dann,
das ist so unwichtig. Aber man will dafür bewundert werden, was auch cool ist. Ja. Das ist auch das Normalste. Ich zieh mich ja dazu. Und sage selber, wie doof das eigentlich ist. Ja. Aber dann nicht du nicht umgehen zu können, ist auch so ein falsches Wort, weil du kannst ja zurückbeißen, du kannst ja zurück was sagen, du kannst den blockieren, du hast alle möglichen Möglichkeiten, aber du kannst ja nicht dir die Sache an sich, also ich finde, ich verstehe das, macht meine Frau auch manchmal und ich habe es auch früher gemacht, mit dem, ich verstehe neidisch, doch, das ist das Natürlichste der Welt und wenn du nun mal dich als König aufspielst, ja, dann musst du auch die Kritik ernten. Ja. Ganz einfach.
Ja, ja, klar. Du bist ja da auch groß, also hier Uhren zeigen oder zumindest automäßig, da haust du auf die Kacke. So, da muss man erst mal mit umgehen lernen.
Ja, in Deutschland muss ich ganz ehrlich sagen, ich hab's auch abgeschwächt und ich mach's auch nicht mehr so.
Ich habe das gestimmt.
Ja, es war für.
In Amerika kommt das besser an, glaube ich.
Ich bin gereift. Zweitens, ich brauche es gar nicht mehr so dolle.
Ja.
Das ist wirklich nochmal dazugekommen, weil ich. Ja. Also die Persönlichkeitsentwicklung fruchtet.
Ja, siehst du.
Aber ich misse es. Also ich würde es nicht anders machen, weil es war wichtig für meine Entwicklung und ich finde es geil. Und ich mach's auch vielleicht hier und da mit Gucci und Co. ein bisschen immer noch. Aber. Ich weiß mittlerweile, dass wenn ich dafür bewundert werden will, muss ich dafür auch Kritik einstecken, ganz einfach.
Absolut.
Und das ist einfach, das ist das Game. Und ich kann mich ja zurückziehen. Ich finde sicherlich als Creative Director einen Top-Job. Da könnt ihr mir glauben.
Absolut.
Ganz viel Geld verdienen und mein Untergrunddasein fristen sozusagen. Aber das will ich jetzt nicht. Ja, ich ziehe immer noch Kraft aus der Bewunderung. So, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Es wird weniger, definitiv, es wird absolut weniger.
Ich glaube,
wenn
man immer mehr mit sich selber im Reinen ist, weil man ist, glaube ich, auch das Lob von deinen Liebsten ist einfach noch viel, viel, viel mehr wert.
Ja.
Also wenn ich Lob von meiner Frau bekomme, ist es so, yeah.
Geil.
Ja, ich mache wieder bei Instagram eine Flutsch der Quark oder Flutsch der Quark nicht Story.
Und meine Frau sagt, sehr lustig übrigens.
Und meine Frau sagt so, das war richtig geil. Und ich immer so, yes. Wenn meine Frau das sagt, weil sie ist die schärfste Kritikerin, ne?
Ja.
Und dann freut mich das natürlich viel mehr. Man ist so verwöhnt, auch mit Lob von der Community, dass man das manchmal gar nicht mehr so wahrnimmt.
So aber eine Masse so ein bisschen.
Ja, so eine Masse, aber ja. Obwohl natürlich, es gibt natürlich tolle Kommentare, die rausstechen.
Das kommt immer halt drauf an. Gutes Video ist was anderes als irgendwie 10 Sätze dazu oder so.
Ja, oder einfach, wenn jemand zum Beispiel einfach nur schreibt, ey, toll, ich bin dankbar für deinen Content ja. oder so. Das ist immer noch eine andere Sache als, ja, war super oder keine Ahnung. Aber genauso sieht man auch die negativen Kommentare.
Du merkst auch, während du redest, ist trotzdem auch natürlich ein Zwiespalt im Kopf, denn wenn du dich als Influencer, und du machst es ja, dich persönlich nicht weiterentwickelst, bist du am Arsch.
Na, 100, selbst als Mensch.
Ja.
Also das ist ja die Frage. Also ich glaube, wenn man sich als Mensch grundlegend nicht weiterentwickelt, ist man nicht zwangsläufig am Arsch.
Du kannst dich aber zurückziehen. Du kannst eigenbrötlich leben. Du kannst deinen Charakter daran an die Society anpassen quasi.
Ja, aber muss man das als Influencer machen? Zwangsläufig? Also ich sehe mal an, ich mache jetzt Gaming.
Ja.
Und also ich sag mal so, das musst du vielleicht erst machen.
Was muss man jetzt
wenn
machen?
Dein Format sich näher dich anpassen und deine Persönlichkeit entwickeln, wenn das Format funktioniert, ewig lange.
Nee. Das Ding ist, also das ist ein gutes Beispiel tatsächlich, ja. Weil die Gaming-Szene hat gerade so einen Umbruch, also es gibt so viele, die gerade wieder einen normalen Job anfangen müssen. Let's Player, die noch vor 4 Jahren nur Let's Plays gemacht haben, funktionieren einfach nicht mehr, weil sich das Zuschauerverhalten einfach verändert ja. mit der Zeit. Die Leute, die jetzt noch erfolgreich sind im Gaming-Bereich, so Gronkh ausgenommen, die müssen ihren Content anpassen, die schneiden das kürzer, die machen noch ein Kostüm dazu, verkleiden sich oder so. Die müssen sich auch anpassen.
Aber also, geht diese Anpassung des Formats einher mit einer Persönlichkeitsentwicklung, stelle ich mir gerade die Frage.
Irgendwie schon,
weil du musst ja klar selbst reflektieren, so irgendwie das, was ich gerade bringe, funktioniert nicht mehr.
Das ist
ja
nur berufliche Gerissenheit, das hat eigentlich unbedingt damit zu tun. Es sei denn, die ziehen ihren Selbstwert nicht darüber. Verstehst du? Also wenn sie sagen, ja. Okay, ich habe jetzt weniger Klicks, aber ich musste vielleicht beruflich was ändern, ja, also denkt ja keiner. Panik, was muss ich machen? Welche Parameter habe ich nicht? Oder beim Insta-Bild, jetzt stand ich jetzt, das war nicht um 18 Uhr, sondern um 17.30 Uhr, deshalb ist das passiert. Und nicht schwarz-weiß, weil das war und der falsche Filter. Gott,
das ist ja die Frage, weil du suchst ja immer nach einem Fehler, nach dem Grund dafür. Aber wenige gestehen sich selber ein, dass es vielleicht an ihnen liegt. Das ist ja schon mal eine gute Grundvoraussetzung, wenn man anfängt, sich selbst in Frage zu stellen, zu sagen, okay, vielleicht ist einfach, und die Frage müssen wir uns auch regelmäßig stellen. Du bist jetzt seit einem guten Jahr bei YouTube wieder im Game, bringst nur ein Video die Woche, aber trotzdem macht das gute Klicks. Es gab Zeiten davor, da lief es nicht mehr so gut. Aber du hast dir die Frage gestellt, okay, was funktioniert gut?
Die Priorisierung.
Gut?
Also für mich war YouTube, ich habe einmal am Tag ein Video gemacht. Ich habe 7 Videos die Woche gemacht. Und die Priorisierung war, ich haue einfach so ein bisschen was raus. Und irgendwann habe ich es einen Tick höher priorisiert. Ja, es war gar nicht, weil es so schlecht lief. Ich meine, ich habe auch damals selber die Videos mit Ron gemacht, mit der Cam. Es war zur Zeit, wo meine Tochter geboren wurde. Ich hatte nicht so viel Zeit. Ich habe immer nur wenig Zeit gehabt. Ron hat ein bisschen Scheiße gebaut. Wir haben trainiert zusammen und go. Ja, und es lief trotzdem vernünftig. Wir waren trotzdem dauernd in Trends. Also so war es nicht.
Okay.
Es war nicht zum untersten Punkt habe ich das Ruder umgerissen.
Nee, aber es hätte schon besser laufen können.
Ja, definitiv. Ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, was habe ich schon für eine, ich habe da gar keine, ich habe jetzt nicht den Überkörper, ich bin jetzt nicht der bestaussehendste Mensch der Welt, ich bin jetzt nicht der Typ, der im Anzug, ich habe, glaube ich, gar nicht so viel Fläche, ja, und deshalb.
Ich erinnere mich gerade an seine Instagram-Stories, er sagt, ich bin nicht der bestaussehendste Mensch der Welt. Und da habe ich doch, da hat das doch in seiner Instagram-Story, hat er das ganz anders gesagt.
Hat er?
Da hat er gesagt, hier, ich bin Model und so. Und jetzt sitzt du hier und sagst, du bist gar kein Model.
Wen haben wir denn hier?
Das ist total unauthentisch, was du hier machst, Julian. Ehrlich? Auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so.
Ja, was denn nun? Also wir sind wirklich irritiert.
Das ist wirklich peinlich.
Du bist schizophren ein bisschen.
Was?
Ein Stück weit. Tim, ich würde gerne noch weitersprechen, aber ist die Zeit rum? Ich meine, es ist ja die Power Hour.
Ich wollte nochmal sagen, wir sind jetzt so im Gespräch gewesen, aber ich habe mich in Julian wiedererkannt bei dieser Hungergeschichte, weil ich bekomme das manchmal auch nicht so richtig mit, aber
ich bekomme es mit dafür.
Du bekommst es halt mit.
Stimmt. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist.
Ich bin dann vielleicht nicht so ich, aber ich meine, ich performe gleich gut. Ich bin dann nur so nach außen vielleicht nicht mehr so outgoing wie sonst.
Gesellschaftsfähig.
Vielleicht bin ich dann überhaupt nicht mehr gesellschaftsfähig, kann auch sein.
Ich habe mal ein Buch gelesen.
Ja.
Einmal in meinem Leben. Und ich weiß nicht, in welchem Buch ein Teil über Unterzuckerung und so weiter stand. Mhm. Oder zu wenig gegessen und so weiter. Da werden die meisten Ehen geschieden. Also es ist übel, was es bei manchen Menschen auslösen kann. Und bei mir kam es mit den Jahren irgendwie immer mehr, habe ich das Gefühl. Mhm. Auch natürlich, früher habe ich mich Low Carb ernährt. Da hatte ich diese Probleme nicht. Das Peaks sind es runter und es hin und her. Mittlerweile.
Ich von Low Carb Depression. Das ist sich so abfuck. Ich finde es so schrecklich.
Super. Für mich war die geilsten Phasen Low Carb, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch im Training, ich war überstark. Also ich habe.
Ich glaube, das liegt einfach daran, dass du dich grundlegend besser ernährt hast. Wie ein Veganer, der sagt, mit Veganen fahre ich am besten. Einfach weil er anfängt, sich noch gezielter und besser zu ernähren. Einfach, weißt du, was ich meine? Und du in diesen Phasen, wo du Low Carb gemacht hast, wahrscheinlich auch besser trainiert hast und so. Aber das müssen wir jetzt gar nicht auswerten.
Yes.
Hungrig sein ist für mich nur langfristig ein Problem. Das, weil ich halt energetisch irgendwann am Ende bin, je nachdem, welche Phase der Vorbereitung gerade läuft. Mhm. Aber wenn du einfach nur noch froh bist, wenn du überhaupt was zu essen kriegst. Es geht nicht mehr darum, was, sondern du bist froh, wenn du überhaupt irgendwie Energie bekommst und auch überhaupt in der Lage bist zu sprechen. Weil
du bist eigentlich so der Typ, der dann gestresst wird, wenn er nichts zu essen hat. Habe ich immer das Gefühl. Also wenn du nichts zu essen kriegst, dann ist so die Situation, okay, wir müssen das jetzt, was wir hier gerade machen, schnell zu Ende bringen, weil wir müssen jetzt essen.
Ich fange an, schneller zu sprechen.
Du
sprichst gar nicht mehr dann.
Ja, ich möchte jetzt nur noch meine Aufgaben ausführen.
Das wird alles reduziert, genau. So lachen, nee, jetzt nicht mehr.
Ich kann dann auch nicht lachen. Für mich ist es super schwer, dass ich lache. Und Alina schon so, oh, und die ist ja.
Ich habe dann aber, wenn ich dann esse, dann kriege ich so einen Schub kurz, so auf einmal von dem ganzen Nicht-Gerede und Nicht-Lachen, habe ich kurz so einen Schub, so bin ich auf einem ganz anderen Level und dann geht's wieder auf normal. Dann ist wieder alles
mir
normal.
Mir tut die letzte Stunde nach dem ersten bisschen leid. Ich bekomme was und sofort, sorry Mietz, du weißt Schwarze.
Ja.
So, jetzt können wir. Ist krass.
Ja, ja. Julian, danke, dass du in der Power Hour am Start warst.
Super gerne.
Ja, wir hätten
noch 10 Stunden weiterreden
Power
können.
Power Hours mit Sicherheit.
Ich habe lieber zugehört eigentlich diese Folge.
Ja, ich war überrascht, du hast dich sehr zurückgehalten. Ich dachte mir, oh, nicht, dass Tim dann nachher, aber du hast so ein bisschen, er hat also deine Persönlichkeit hier zu schätzen gewusst.
Ich war am Saugen, gerade.
Ja, also war das ein bisschen eigennützig, der Podcast, ne? Einfach auch um zu lernen und
dann hätte ich noch mehr Therapiefragen stellen müssen. Ja. Wir machen jetzt einfach noch die Therapie-Hour.
Das war ja ein Stück weit Therapie, ne?
Ja, schon. Ist immer irgendwie ist Podcast immer ein Stück weit Therapie.
Es ist wirklich so. Was haben wir denn schon? Wir haben auch nach dem Podcast noch einen Podcast gemacht und uns gegenseitig therapiert. Ich liebe dieses Format. Ich finde es total klasse. Danke, dass du hier warst, Jörn.
Super gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Jetzt nochmal an die Zuschauer.
Ich hoffe, du machst bald einen Podcast.
Als Zuhörer. Zuhörer.
Julian, das wäre perfekt. Du musst doch nur die Audiospur nehmen und hochladen.
Du musst doch nur zu den zusätzlichen 1000 Milliarden anderen sagen, ja, ich weiß, vielen Dank.
Der Julian hat einfach so Langeweile. Das wäre mit Sicherheit wertvoller Content und man könnte sich halt auch so nebenbei immer irgendwann spazieren gehen oder so anhören. Mein Appell nochmal an die Zuhörer. Leute, wenn ihr irgendwelche Fails der Woche habt, dann schreibt sie uns einfach mal auf Instagram und wir schauen mal, ob was Cooles dabei ist und werten dann vielleicht den einen oder anderen Fail auch mal aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify oder
Check
iTunes.
Julian Zietlow aus auf YouTube, Instagram und Facebook und MySpace und StudiVZ.
Kommst du MSN?
Ja, MSN ICQ? Auch?
Ja, bist du.
Sehr gut.
Okay. Chatroom?
Ja, gerne.
Kenne ich gar nicht mehr, bin ich komplett raus. Trema gibt's noch.
Was?
Ich habe nicht mal WhatsApp, keine Ahnung.
Tumblr. Der hat kein WhatsApp, das ist richtig.
Ja,
schlimm.
Das habe ich auch gehört, geistesgestört.
Ja, iTunes, Leute, kauft euch iPhones und dann ist alles gut.
Okay.
Diese Folge wurde präsentiert von
Apple. Du meinst
Apple.
Nicht iTunes, du meinst?
iMessage, ich hab doch.
iMessage.
Kauft euch iPhones.
Bist du unterzuckert, Johannes?
Ja, es wird Zeit.
Okay. Ja,
das ihr könnt es nicht von sehen, weil bedroht mich gerade mit dem Messer. Nein, Johannes, nein, tu es nicht.
Kauft Produkte von Best Body Nutrition. Wir
folgt
sind
uns
raus.
Auf Spotify, sag
tschüss.
Ich nur noch.
Hab ich doch schon gesagt, Mann. Das ist nur Chaos hier. Tschüss.
Jetzt bin ich
Rock
unterzuckert.
Tschüss.
Rock and Nutrition. Rock and Nutrition. Rock and Nutrition.